Headlock, der Pro-Wrestling-Podcast.
Ja, hallo und herzlich willkommen hier bei Headlock, dem Pro-Wrestling-Podcast, Ausgabe 662. Heute mit den Predictions zu AEW, unserem Jahresausblick 2025 zu All Elite Wrestling. Mein Name ist Olaf Bleich, ich bin euer Host. Bei mir ist der David Kloß von Screen.de. Wunderschönen guten Tag, David.
Hallo.
Ja, und alle, die es noch nicht getan haben, gerne auch bei Screen.de vorbeischauen auf dem YouTube-Kanal. Link findet ihr oben. Lohnt sich ja, auf jeden Fall, damit man das wunderbar ein bisschen reinnehmen kann. David, AEW mal wieder unser Thema. Wir haben den Jahresrückblick schon gemacht, jetzt den Jahresausblick mit ein paar gewagten Prognosen garantiert.
Das hast du jetzt gesagt. Aber was ich sagen kann, ist, ich ging relativ negativ aus dem Jahresrückblick raus, gehe aber sehr positiv in den Jahresausblick rein.
Du bist halt ein positiver Mensch. Du glaubst noch an das Gute in der Welt?
Nein, ich so die letzten ein, zwei Wochen, gerade auch die letzte Dynamite-Ausgabe, haben mir doch ordentlich ein gutes Gefühl gegeben, in welche Richtung man mit vielen Sachen geht.
Ich bin gespannt. Werden wir gleich drüber diskutieren? Da gehen unsere Meinungen auf jeden Fall jetzt schon auseinander. Das wird spannend.
Wie fandest du Dynamite? Katastrophe.
Tony Khan baut halt seine Shows immer in Boxen auf. Er macht immer dasselbe. Stable greift an, Stable Beatdown, Save. Dreimal in der Show. Du hast in der letzten Dynamite-Episode zwei Segmente, die fast identisch gewesen sind.
Ich dreck hintereinander. Das ist richtig. Und wir haben jetzt zwei Dynamite-Ausgaben, die Casino, wer ist das, Gauntlet?
Ja.
Ein Match, was ich liebe.
Aber nichts dagegen. Ich mecker nicht über das Wrestling. Ich mecker nur über das Storytelling. Aber egal. Da werden wir gleich darauf zu sprechen kommen.
Aber deswegen, David, streiten. Wir werden streiten.
Ja, genau. Wir starten direkt durch hier. Ne? Ihr wisst, mehr von uns, Patreon, Steady, YouTube-Kanalmitgliedschaften. Am Wochenende geht's ein bisschen retromäßig ab. Da werde ich mit dem Shaggy wieder ein Year in Review machen. Da geht's dann zurück ins Jahr 1994. 93 war ja ultra beliebt bei euch. Und da gab's auch sehr viel Feedback. Macht doch mehr. Da kam dummerweise dann so viel dazwischen, dass wir es nicht eingeschoben bekommen haben. Jetzt gibt's das wieder. Könnt ihr euch am Sonntag drauf freuen und mehr Content dann natürlich auch noch für Supporter auf Patreon, Steady und für YouTube-Kanalmitglieder. So. David, du hast gerade schon gesagt, du bist positiv eingestellt gegenüber dem neuen Jahr. Was sind denn so ganz global gefragt deine Erwartungen und Wünsche für AEW im Jahr 2025?
Dass man den Weg, den man eingeschlagen hat, zuletzt weitergeht. Weil ich finde, AEW, zumindest wirkt es so, lernt aus vielen Fehlern gerade. Sei es halt, es tut dem Produkt unfassbar gut, dass man in kleinere Hallen geht.
Ja.
Und dass man diesen Weg weitergeht. Und wenn man halt eine Großhalle vollkriegt, ist super. Dann fühlt es sich besonders an, aber dass man halt quasi diesen, manchmal muss man einen Schritt zurück machen, dann wieder zwei Schritte nach vorne machen zu können. Und ich glaube, diesen einen Schritt zurück macht man. Den Weg, den man auch gut gegangen ist, in der zweiten Jahreshälfte, sollte man auch weitergehen, was Videoproduktion angeht. Weil ich finde, da ist man deutlich besser geworden. Generell ist die Anzahl der Backstage-Segmente mehr geworden, aber gerade diese Videoproduktion, also wo du halt Leute außerhalb der Halle und Co. siehst, die sind schon richtig gut geworden. Also da merkt man halt auch, dass da jemand aus der WWE rübergegangen ist und das gefällt mir, der Weg ist gut und dass man jetzt mal endlich das Roster halbwegs zusammen hat und dort auch so den Fokus jetzt zweischneidiges Schwert. Es gibt einen Fokus auf ziemlich alte Wrestler, Der ist nicht so ganz mein Ding, aber auf der anderen Seite steht halt einfach, man hat in den letzten Monaten andere Wrestler, die jünger sind, angefangen aufzubauen und diesen Weg sollte man weitergehen. Und ich glaube, dann geht man wieder in die richtige Richtung.
Meine Erwartungen an AEW sind erstmal, dass wir da weiterhin das beste Wrestling sehen werden. Das ist, glaube ich, das hat sich ja AEW auf die Fahne geschrieben. Und ich muss sagen, ich war auch nach den jüngsten New Japan Shows, da waren einige richtig geile Dinger dabei. Aber so insgesamt hat mich dann das Wrestling-Produkt AEW dann doch zuletzt deutlich besser abgeholt. Auch wenn mich zum Beispiel das Storytelling-Produkt AEW manchmal auch hier und da enttäuscht hat. Und das ist genau mein Wunsch. Gradlinigere Geschichten, mehr Abwechslung in den Geschichten, mehr Tiefe in den Geschichten, die Charaktere aufzubauen. Das hat man teilweise besser geschafft, als man das noch zuvor gemacht hat. Bin ich auf jeden Fall bei dir. Aber da geht einfach noch viel mehr. Und das ist einfach auch ein Prozess, der da abläuft.
Vor allen Dingen, man muss Sachen durchziehen. Man muss einen Plan haben. Was nicht sein darf, dass du halt Sachen beginnst und dann du als Zuschauer schon merkst, eigentlich haben die gar keinen Plan gehabt für die nächsten Monate, was genau passieren wird, was die Abfolge ist, wie die Spannung nochmal erhöht wird oder welchen Twist wir einbauen, sondern manchmal fühlt sich das so an, und das ist fatal, als wenn du das halt so on the fly machen würdest.
Ja.
Und das darf nicht sein. Und noch schlimmer ist halt, Grüße an Adam Cole, Logik. Vergesse niemals, und das ist für mich das Wichtigste als Wrestling-Fan, neben Super Wrestling, was ich immer gern sehen will, das Gefühl der Belohnung, wenn du ein Produkt lange siehst und du siehst dann Sachen, darauf wird zurückbezogen, ich weiß ja den Charakter, ich weiß den Hintergrund, was Person XY vor 12 Monaten durchgemacht hat oder sonst was. Das ist super, wenn allerdings halt das, was ich in den letzten Monaten erlebt habe, quasi negiert wird. Das ist fatal.
Ja.
Das darf nicht passieren.
Ja, ganz, ganz genau. Das hat zuletzt auch da wieder dieser blöde Vergleich, aber ich ziehe ihn trotzdem. WWE hat es natürlich auch gerade in der Bloodline-Geschichte echt hervorragend gemacht, das Ding zu beschleunigen, wieder zu verlangsamen, wieder die großen Punkte zu bringen, dann wieder so ein bisschen Ruhe reinzubringen. Das hat man die letzten, sagen wir, letzten Jahr, anderthalb wirklich meisterlich gemacht. Und wir haben so oft gesagt, boah, jetzt ist Bloodline Stories doch langsam mal durch. Und dann hat man es trotzdem wieder geschafft, einen mit irgendeinem Twist zurückzuholen. Und ich glaube, was AEW halt eben braucht, ist diese eine große Geschichte. Die eine große Geschichte, über die man dann auch wirklich gerne spricht. Man hat es letztes Jahr ja probiert, das haben wir ja ganz gut im Jahresrückblick auch beleuchtet. Wir hatten diese Story mit der Elite, die man angefangen hat und die dann irgendwann in sich zusammengebrochen ist, mehr oder weniger. Jetzt haben wir die Story mit den Death Riders, die noch läuft. Die auch
auslaufen wird.
Ja, ich befürchte es halt auch, weil es fühlt sich inzwischen auch schon fast alltäglich an, was da passiert, und das ist dann immer blöd.
Das ist halt eben das, was ich meine. Das darf nicht sein, das muss in 2025 deutlich besser werden, dass halt was begonnen wird und du hast halt so ein Grundinteresse da, dann hab bitte schon einen Plan, wie führen wir das weiter und wofür oder was für eine Geschichte erzählen wir? Ich glaube, das ist am wichtigsten. Was wollen wir erzählen?
Ja.
Und bei Death Riders, ja, was wollen wir erzählen? Anarchie und dann halt einen Monat später sind eigentlich normale Wrestler. Und bei der Elite auch so, ja, was machen wir? Ein Monat lang, ey, die haben voll das Sagen, die ändern das Intro und sonst was und danach, ja, normale Wrestler. Und das darf sie halt nicht durchziehen. Und dass sie es halt können, haben wir ja schon gesehen, sie halt Adam Page mal oder halt Adam Page und Swerve. Oder es geht ja.
Ja.
Aber man muss halt einen Plan haben. Und dieses Auslaufen, es ist ja nichts unbefriedigender als wie auch bei großen Serien. Du guckst eine Serie, bist total drin, und dann läuft das Ding einfach so vor sich her und dann irgendwann aus. Und das ist so schlimm, weil einfach viel mehr möglich ist. Und gerade im Wrestling kannst du ja auch Geschichten abschließen.
Das wäre übrigens eine Sache, die ich mir für Mariah May und Toni Storm wünschen würde. Gerade ist das so ein bisschen auseinandergelaufen.
Ja.
Und dass die natürlich dann irgendwann wieder zusammenlaufen könnten, auf genau dem Weg. Toni hat vergessen, die beiden laufen automatisch aufeinander zu und dann kriegt Toni irgendwann wieder ihr Gedächtnis wieder und hat den Revelation-Moment quasi. Das ist eine gut erzählte Geschichte. Und auch da haben wir die strategisch clever gesetzten Punkte gehabt. Von der Verwandlung von Toni Storm zu Timeless Toni Storm, der Turn von Mariah May, Titelgewinn Mariah May, Toni Storm, der Charakterwechsel, die Amnesie. Und da bin ich jetzt gespannt drauf, wie wir damit weiterkommen. Aber da werden wir gleich noch drüber sprechen. Wir haben auch zuletzt drüber gesprochen, dass ja AEW durch den neuen TV-Deal, Simulcast, Streaming, TV, Kabel-TV und so weiter und so fort, wirklich finanziell jetzt gut aufgestellt ist. Also man muss sich keinerlei Gedanken mehr drüber machen, oh, ne, das macht rote Zahlen und so. Nein, den Laden geht's gut, die verdienen Geld. Die Frage ist, was stellen die mit dem Geld an, David? Was sollten die mit dem Geld anstellen, deiner Meinung nach?
Auf jeden Fall nicht für zig Millionen jetzt das wild Leute verpflichten, ohne Plan. Also auch
noch ein paar mehr WWE-Leute. Baron Corbin hat Zeit.
Ja, oder aus Japan wieder, noch mehr. Komm, können wir doch alle holen. Nee, ich finde, man sollte das Geld, vor allen Dingen die Chance, es ist ja nicht nur das Geld, sondern halt diese Streaming-Reichweite. Jetzt hast du halt die Chance auf wirklich zusätzliche Reichweite und Leute zu erreichen, die du vorher nicht erreichen konntest. So, wie kannst du die halt kriegen? Investiere das Geld zum einen dahin, dass halt ein Produkt sehr gut aussieht. Das heißt, die Regie muss funktionieren. Die Videoproduktion, habe ich ja schon gesagt, das ist der richtige Weg. Auch mit den Liedern lizenzieren, finde ich gut.
Ja, wirklich.
Mach aber einfach, dass die gerade auch die Pay-Per-Views als besonders rüberkommen, dass sie besonders wirken. Und nutze das Geld halt eher, um zum Beispiel in der Storyline einen spektakulären Stunt einzubauen oder sonstiges. Das finde ich halt wichtiger, als wenn du jetzt sagen würdest, ja, wir bauen jetzt noch Zweig XY auf oder sonstiges. Sondern nutze das, weil AEW muss eigentlich nur eine Sache machen. Das klingt halt banal, aber es ist eigentlich nur eine Sache. Sie müssen wieder heiß werden. Es muss ja nicht das heißeste Produkt auf dem Markt sein, aber einfach dieses Gefühl, dass du in bist anstatt out. Weil das Wrestlerische ist halt fantastisch. Wir haben mittlerweile einen Roster, wo ich sag, ich sehe da keinen Handlungsbedarf in keinem Bereich, aber mach was draus. Und mit den kleinen Hallen versuch wieder diese Hardcore-Fans meinetwegen zu erreichen, die halt laut sind, dass wenn du vorm Fernseher bist, ey, denkst, ey, da passiert was. Mach halt Stunts, die besonders sind, dass du sagst, da passiert was. Mach Cliffhanger. Das fehlt mir im Übrigen wirklich, diese großen Cliffhanger am Ende der Sendung.
Ja.
Weil dann kriegst du, glaube ich, es fehlt nicht viel, dass du wieder in der großen Bubble nicht, aber dass du halt wieder so Klick machst und dann so, ey, das ist schon ein cooles Produkt.
Ja, es ist nicht so einfach. Es gab ja auch mal, ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Ich meine, es war Jim Cornette, der gesagt hat, so, wenn ein Produkt heiß ist, kann sich's quasi alles erlauben. Das Problem ist, wenn es dann irgendwann ganz kalt ist, da wieder rauszukommen, das ist die ganz große Kunst. Da brauchst du eigentlich den ganz großen Turn, die ganz große Entwicklung oder das ganz große Talent und ein hervorragendes Händchen, um das Talent dann auch entsprechend einzusetzen, damit du wieder von ganz unten hochkommst, ne? Wir haben es bei WWE damals gesehen, ne? Mit Mitte der 90er, total weit unten und dann hat's wirklich Glücksgriffe und ganz viel Zufall gebraucht, dass man da wieder nach oben gekommen ist mit Steve Austin, mit Triple H, mit einem The Rock und ich habe keine Ahnung was, die man alle richtig eingesetzt hat und wo man auch teilweise die eigene Philosophie über Bord geworfen hat. Und ich glaube, das wird auch was ganz Schwieriges sein, sich wirklich zu hinterfragen, was sind gerade die Probleme, wie können wir es anders machen? Was ich jetzt nach Raw speziell gesagt habe, war so, man muss bei AEW auch gucken, dass man die Präsentation wirklich nochmal eine Stufe anhebt. Es fühlt sich inzwischen sehr klein an, es fühlt sich auch sehr dunkel an insgesamt, da muss noch ein bisschen mehr rüberkommen, dass du auch gerade die Gelegenheitszuschauer, die du ja immer noch abgreifen kannst, abholen kannst. Und ich bin auch ganz ehrlich, ich wünsche mir auch so sehr, dass man davon abkommt, das normale TV-Set bei Pay-Per-Views zu nehmen.
Ja und nein. Also was War angeht, ich möchte nicht, dass AEW so aussieht wie War, weil das ist zum Beispiel, kann ich nicht mehr gucken. Das ist mir einfach zu glatt gebügelt. Ich gebe aber zu, also ich möchte, dass es besser aussieht. Ich möchte
bessere wirklich, Schnitte, bessere Blickwinkel.
Genau, bessere Schnitte, nur halt nicht.
Ich will auch nicht mal Werbung bei AEW haben zum Beispiel. Das will ich auch nicht haben.
Ja, ich will aber auch zum Beispiel beim Wrestling, bei den Matches selber, möchte ich nicht dauernd diese super nahen Kameras und von schräg, und sondern ich möchte schon, das soll gerne bleiben, nur halt, dass die Schnitte besser sind, mehr on point sind, dass vielleicht auch mal mit der 4K-Kamera gearbeitet wird, die halt ein bisschen cooler ist oder sonst was. Ja, alles schön und gut, aber ich brauche halt nicht dieses, du darfst nicht versuchen, WWE nachzuahmen.
Nein, das stimmt.
Von der Präsentation. Stimmt. Weil du musst halt schon eigen aussehen, aber es muss halt einfach professioneller sein und es dürfen auch weniger, das ist nur menschlich, aber trotzdem ist es halt fatal, dürfen weniger Botches passieren. Und zwar technisch gesehen, von der Regie her oder von der Inszenierung her. Es muss halt alles ein bisschen mehr durchgeplant wirken. Da gehe ich mit. Ansonsten, was Sets angeht, das ist das, was ich meinte. Wenn du die Kohle hast, dann mach die Pay-Per-Views zu was Besonderem. Dass sie halt auch optisch besonders sind. Mach einfach Deko, sonst was, mach eine andere Stage. Du kannst meinetwegen auch eine Pay-Per-View-Stage bauen, die du immer mitnimmst, aber dafür halt die Deko-Sets änderst. Schon gut, aber das ist sich halt eben nicht optisch anfühlt wie eine Weekly.
Ja.
Das darf nicht sein, gerade weil halt, und das ist halt nur mal Fakt für mich als Fan, AEW kann Pay-Per-Views. Und wenn du schon ein Produkt hast, was echt gut ist, dann lass es noch gut aussehen, verdammt nochmal.
Wir hatten einen Bereich in der Vergangenheit häufig angesprochen, das war sowas wie, AEW braucht auch sowas wie ein Performance Center. Wie siehst du das? Braucht man das noch? Weil du auch gerade angesprochen hast, man hat jetzt viele ältere Talente, viele Leute, die jetzt seit Ewigkeiten dabei sind, nicht mehr ganz diese jungen Up-and-Coming-Stars, die seit wenigen Jahren in den Indies unterwegs gewesen sind. Wie siehst du da jetzt die Entwicklung?
Also ich glaube, Performance Center wäre generell gut. Nicht nur, damit du halt junge Nachwuchswrestler holst, sondern dass du so eine Art Zentrum baust von deiner Company. Dass du sagst, okay, das ist unsere Hometown, das ist unser Lager. Hier trainieren wir, hier trainieren halt auch die Verletzten, die zurückkommen oder sonst was. Und das ist halt weniger dieses für sich. Ob das halt jeder toll findet, der Wrestler ist, weil er muss ja dann darüber, weiß ich nicht. Aber ich würde es halt trotzdem machen, auch um halt zusätzlich jüngere Wrestler zu kriegen. Das Roster selber ist aber nicht mehr so, dass ich sage, man braucht es zwangsläufig, um halt diesen Status quo zu verbessern. Weil du hast halt neben diesen ganzen älteren Wrestlern halt auch echt viele jüngere Wrestler, wo ich denke, ja, das ist breit genug. Also wenn es eine Sache gibt, und das ist halt eigentlich was total Schönes, was eine richtig gute Stärke von AEW mittlerweile ist, und dazu gehört halt auch die Arbeit im letzten Jahr, du bist wahnsinnig breit aufgestellt. Also ich kann bei AEW kann ich dir ad hoc direkt 10 Leute sagen, wo ich sag, kannst den Title Picture stellen, passt. Habe ich kein Problem mit. Mit denen kannst du das erzählen. Und dazu gehören halt nicht nur alte, sondern du kannst halt verschiedene Stories erzählen, aber du musst diese Stories erzählen. Aber vom Roster her selber ist man wahnsinnig breit aufgestellt, und zwar nicht nur mit Undercardern, sondern nee, da ist in jedem Bereich jede Menge los.
Man hatte zuletzt auch einfach sehr stark verpflichtet, ne? Wenn man sich 2024 anschaut, wie man da geholt hat, fix an die Company gebunden hat, mit einem Okada, mit einem Ospreay, jetzt zuletzt mit einem Ricochet, mit einem Lashley noch mit dabei, mit einem Shelton Benjamin. Die Leute musst du auch erstmal unterbringen und die Leute musst du beschäftigt kriegen, ne? Das ist natürlich auch so ein Punkt. Aber ich glaube, das Wichtigste ist eben, dass du versuchst, ein kohärentes, logisches Produkt darzustellen und da drumherum, ja, darauf aufzubauen. Ich will auch gar nicht, dass AEW aussieht wie WWE. Ich meinte nur so, was den Production Value angeht. Ne? Du kannst auch ein erdiges Produkt darstellen und trotzdem die Kanten ein bisschen abschleifen. Und wie gesagt, wir haben immer mal wieder kleinere Macken und auch merkwürdige Fehlentscheidungen hier und da, was die Präsentation angeht. Und ich glaube, daran kannst du arbeiten. Weil bei AEW, hast du so Hit und Miss, man wirft Sachen an die Wand und entweder bleiben sie kleben oder manchmal auch nicht. Und dann denkt man sich, ah, es bleibt aber trotzdem da, so dummerweise. Ne? Auch wenn sie nicht richtig geil gewesen sind. Ich glaube, daran muss man arbeiten. Performance Center, Trainingsstätte halte ich auch für eine sinnvolle Geschichte, genau aus dem Grund, wie du gerade angesprochen hast. Ne? Und du hast auch Leute, die jetzt demnächst weniger wrestlen werden oder vielleicht auch gar nicht mehr wrestlen werden, die halt hervorragende Trainer werden. Ich blicke da vor allem auf so jemanden wie einen, also Bryan Danielson ist natürlich eh jemand, den will man ja auch halten und der bearbeitet ja weiterhin bei AEW, aber ich schaue da auch zum Beispiel jemanden wie einem Dustin Rhodes, der, glaube ich, ein hervorragender Trainer ist, der da auch das entsprechende Wissen mit reinbringen kann, wenn er denn wirklich dann seine Stiefel an den Nagel hängt, was wahrscheinlich innerhalb der nächsten, ich sag mal, 3 Jahre ja passieren wird. Also von daher.
Ja, Jared ja. Auch, selbst ein Copeland wird auch nicht mehr ewig wresteln.
Also, genau das. Ne? Und Jericho auch nicht. Also das sind ja nee. So ein paar Namen, die da mit dabei sind. Das geht ja halt auch irgendwann nicht mehr. Und dieses Wissen musst du ja auch weitergeben. Und das kann nicht nur die Aufgabe von WWE sein, dieses Wissen und auch diese Wrestling-Philosophie weiterzutragen. Weil es ist auch wichtig, dass du verschiedene, wir haben auch bei New Japan, wir haben das Dojo und so. Es ist wichtig, dass du diese zentralen Schulen auch wirklich hast, diese großen Schulen. Warum denn nicht neben WWE, Performance Center, neben New Japan, hat auch verschiedene Dojos natürlich in Japan, aber auch in LA, dass du einfach diese Möglichkeiten da hast. Und ich glaube, das ist halt das ganz Wichtige an der Geschichte. Nicht nur, um die Leute auszubilden, sondern auch einfach, um so einen zentralen Ort zu haben, wie du schon richtig angesprochen hast. Sollen wir dann mal hier in unsere Predictions einsteigen zu dem Geschehen im Ring und zu den Stories, David?
Ja, immer rein da.
Ja, wir
haben gerade schon. Soll ich schon mal eine Prediction sagen?
Unbedingt.
Ich sag die Push der, wie soll ich sagen, der Jüngeren, und man versucht, diese zu Stars zu machen, geht definitiv weiter. Nächstes Jahr. Das ist halt für mich ein Stein gemeißelt. Daniel Garcia, den hat man halt aufgebaut und weiter gepusht. Wird man definitiv weitergehen, und Powerhouse Hobbs wird auch auf jeden Fall 2025 ballern.
Ich hoffe. Also, wie lange sage ich schon, dass man aus Powerhouse Hobbs mehr machen kann? Seitdem der da gewesen ist?
Wir haben es irgendwann gesagt, ja. Und jetzt mit Meat, irgendwann als Meat-Matches kam, da kam leider eine Verletzung, aber ich finde, das ist auch noch ein junger Typ, muss man auch mal was sagen. Da ist viel möglich und da geht man noch richtig Weg. Ich finde generell diesen Weg, und man geht gerade dabei ein bisschen, dass man wieder neue oder weitere Stars kreiert. Oder Characters,
sag mal Characters. Ja, wir haben es ja gesagt, man hat es beim Swerve geschafft, man hat auch mit Adam Page meiner Meinung nach geschafft, auch in Adam Page in eine andere Richtung wirklich zu bringen, als das zu Beginn gewesen ist. Ne? Und die haben sich halt toll weiterentwickelt. Da muss man jetzt eben schauen, wie man da noch auswählt. Und ich glaube auch hier, wir haben gerade Performance Center angesprochen. Schauspielschulung, Promoschulung und ich habe keine Ahnung was. All sowas gehört ja dazu. Ja. Ne? Also wie sehr hat einen Roman Reigns davon profitiert, dass er irgendwann offensichtlich Schauspielunterricht genommen hat zum Beispiel und dann auch die entsprechende Charakterentwicklung hingelegt hat. Und ich glaube, das wird auch
selbst für Meetings, dass man halt sagt, ey, wir machen ein Meeting für eine Storyline. Jetzt machen wir mal einen Plan alle zusammen. Ja. Wie machen wir was oder wie machen wir dieses Segment und dieses? Es hätte halt nur Vorteile.
So, dann sind wir aber vielleicht auch ganz gut schon mal bei der Death Riders Geschichte angekommen. Wir haben es gerade schon angesprochen. Was machen wir jetzt damit, David? Death Rider ist gerade im Clinch mit Cope und mit Hobbs und mit FTR.
Ist vor die Wand gefahren. Das Ding ist durch. Das kannst du nur noch ganz, ganz schwer retten, meiner Meinung nach, weil du halt jetzt auch wieder genau diesen Fehler gemacht hast, dass du halt das Ding verwässert hast. Also diese Grundidee war ja wirklich auch interessant. Wrestler, die halt eigentlich sagen, ey, das ist meine Company, wir machen, was wir wollen, sind halt jetzt da und sagen, ey, ich habe jetzt dieses Match, das wurde angesetzt von Tony Khan, ich bin halt in diesem Turnier, ich habe dieses Match, alles klar, ich halt eine normale Promo. Ab und an komme ich dann raus und dann passiert aber eh immer dasselbe. Das ist verwässert. Und das Schlimmere ist halt eher, dass dieser Fokus, wir hatten eigentlich, die große Storyline war ja, das ist nicht mehr deine Company, sondern das ist unsere. Und auf der anderen Seite AEW, ey, wir wollen das zurück, weil AEW ist uns wichtig. Also Roster gegen Death Riders.
Ja.
Dieser Fokus ist komplett weg. Der ist einfach jetzt weg, weil jetzt gibt es halt einen Cope, der halt sagt, ach, FDA habt ihr einmal ins Gesicht gehauen, jetzt seid ihr mein Gegner. Denkst du, warum? Warum? Sag doch einfach, dass du für AEW kämpfst, aber mach's ja nicht. Spielt ja keine Rolle. Hobbs hat den Title-Shot bekommen, klar wird er nicht gewinnen, ist gut für den Push, aber das Thema AEW, keine Rolle. Du hast dieses Thema, was eigentlich der Kern der Storyline ist, rausgenommen. Deswegen, keine Ahnung, wie du das noch retten willst.
Ja, ich glaube halt, es passiert genau das, was du jetzt gerade eben schon vorher rauskristallisiert hast. Ich glaube, man wird das einfach jetzt in eine normale Wrestling-Storyline verwandeln. Ne, die Outsiders, die Outriders, die Death Riders, wie auch immer, sind natürlich da jetzt in eine ganz andere Position reingerutscht. Auch dieser Punkt, das ist ja nicht mal eure Promotion. Sie haben uns auch nie erklärt, wie sie das überhaupt anstellen wollen und was sie überhaupt wollen. Und überhaupt, es fehlt halt einfach so viel. Und genau das wäre halt und die
so
Kunst
gewesen. Möglich gewesen.
Genau, es wäre die Kunst gewesen, daraus die Momente zu kreieren. So, wir bringen Bryan Danielson, und dann stellen wir uns danach hin. So, das war der erste Teil von dem, was wir gemacht haben. Und jetzt, dass sie quasi eine Art Agenda wirklich aufstellen. Das haben sie aber nie gemacht. Und das ist eigentlich das, was du gerade zu Beginn tun musst. Wir haben das mit der NWO so oft verglichen.
Ich habe voll das Déjà-vu. Combat Club hat genau so begonnen. Eigentlich gab es so eine Info halt. Dann dachte ich so, Fraktion knallhart. Und was wurde daraus? So nach einem Monat war es irrelevant.
Ist halt wirklich so. Und ich befürchte halt, dass man das auch ausfransen lässt. Das ist jetzt einfach irgendeine Gruppierung. Also meine erste Prognose ist, FTA und Cope holen sich die Trios-Titles von Claudio, Pack und, wie hab ich vergessen, Wheeler.
Ja, Moxley wird länger halten, den Titel.
Ja.
Aber allerdings wird es zu lang sein. Also jetzt nicht, weil ich Moxley nicht mag oder so, sondern ich glaube, bei Death Riders wird eher so sein, man hängt zu sehr daran, wir hatten doch so eine tolle Idee und merkt zu wenig, ey, das ist eiskalt.
Ja.
Die Leute haben da gar keinen Bock mehr drauf und dann wird es zu lange ziehen und was du jetzt noch machen könntest, ist, bring noch mal Gas rein. Ja, richtig. Wenn Darby Allin zurückkommt, alles klar, dann mach noch mal dieses AEW für uns, mach noch mal irgendwelche Sachen, die vorher passieren. Zieh noch mal das Letzte raus, was man rausziehen kann und dann ballerst durch, aber das wird man zu spät machen.
Ist Darby Allin dein Pick für den, der John Moxley um die Championship erleichtert?
Von der Logik her wäre es. Ich sage nicht, dass er mein Pick ist, weil einfach nur das Problem ist halt bei AEW ja zuletzt Logik gewesen. Und eigentlich musst du es durchziehen. Wenn du dann halt eine positive Sache rausziehen kannst, dann ist es halt, dass du Darby Allin als der Vertreter von AEW aufgebaut hast. Mich stört momentan das mit Cope dazwischen. Es ist halt schwierig. Aber eigentlich müsstest du es so machen, 2025 mal wieder, jedes Jahr Prediction. Darby Allin holt sich den großen Titel. Ja. Allerdings, und das ist halt das, was mir irgendwie ein bisschen leid tut, selbst wenn er diese große, in Anführungszeichen, Storyline gewinnen würde und sich den Titel holen würde, wüsste ich ganz genau, der wird ihn nicht lange halten.
Und das glaube ich auch.
Also, ich schwierig. Darby
Allin ist jetzt auch nicht so ein dominanter Charakter, der das Ding lange halten muss. Ich glaube, das ist auch okay. Ich glaube, der funktioniert auch besser als Jäger, als Sammler.
Als Titel was ich sagen kann, ist, dass es eigentlich dieses Jahr für mich wahnsinnig viele Wrestler gibt, wo ich sagen würde, da möchte ich eigentlich mal, dass sie den Titel wieder kriegen oder endlich haben. Also ein MJF sehe ich da, ein Swerve sehe ich da, ein Adam Page sehe ich da.
Will Ospreay.
Ich wollte es gerade sagen, Ospreay sehe ich da. Das ist halt auch nicht wenig, ne?
Und ja.
Und wahrscheinlich im Laufe des Jahres sehe ich dann noch mehr. Also Kandidaten hast du eigentlich viele, wo du sagen würdest, ja, eigentlich müsste der mal wieder, was eigentlich halt ein Fund ist, was du nutzen müsstest.
Eigentlich, mein MJF hat ja auch schon seine Titelwünsche, Titelaspirationen hier angekündigt, ne? Also er hat ja schon gesagt,
darf ich da was sagen? Weil da stichst du gerade in eine Wunde. Ich mochte Dynamite, die letzte Ausgabe. Ich mochte die erste Dynamite-Ausgabe nicht wegen dem Theme-Song, sondern wegen der MJF-Promo. Die MJF-Promo war richtig gut. Dieses brutale von wegen so, ey, ja, hier Diktator, Mox hat den Titel, alles ist mir egal, das ist mein Ding, ich hole mir den wieder. Nur um genau dieses Feuer. Und ich habe gedacht, alles klar, so viele Leute wollen diesen Titel und der Fokus ist gar nicht mehr drauf, sondern jetzt hat er erstmal Jeff Jarrett. Wo ich einfach denke, ich wollte, aber eigentlich hatte ich so sehr Bock auf diesen MJF, der halt ein Arsch ist.
Ja.
Der auf Moxley trifft, der auch ein Arsch ist, nur halt auf unterschiedliche Art und Weise. Und das halt auf der anderen Seite, dann hast du noch Christian, der noch seinen Vertrag hat und Co. Und dann, dass du das so aufbaust, dass quasi sich so eine Zange um Moxley bildet.
Mhm.
Dass der quasi von einer Seite verteidigt der sich, aber auf der anderen Seite kommt direkt der Nächste und dann der Nächste und der Nächste. Und egal in welche Richtung, dass es irgendwann zu viele werden. So hätte ich das halt gerne gesehen. Ich hatte da Bock drauf.
Wobei natürlich MJF ja Jeff Jarrett eigentlich ausnutzen wollte. Ne? Also ja, du bist ja auf der letzten Meter der Karriere, du musst mal ein Belt haben. Ja, komm, wir arbeiten zusammen, du holst dir den Belt. Und dann, wenn du der alte Köter, der eigentlich nichts mehr reißen kann, ne, wenn du den Belt hast, dann krieg ich den ersten Title-Shot. Also das ist ja so, schon so mit dem Hintergedanken, dass er eigentlich an den Belt rankommt.
Ja, aber Fantasy-Booking bei mir ist einfach so, wenn er das ihm sagt, heißt es, Jeff Jarrett wird halt einen langen Weg gehen, bis er diese Chance kriegt.
Ja,
das heißt, MJF wird unfassbar lange warten müssen. MJF gegen Jeff Jarrett möchte ich eigentlich sehen, aber zum Ende des Jahres. Weil er wäre für mich der perfekte Gegner, vielleicht baut man das auch gerade auf, der halt Jeff Jarrett in den Ruhestand schickt, und zwar mit einem Sieg. Aber ich hätte das halt genau gerne gesehen, wenn halt Jarrett ganz am Ende des Jahres oder kurz vor Ende des Vertrages dann doch diese Chance kriegt und MJF ihn das kaputt macht. Und MJF ist er dann halt dieses allerletzte Match kriegt. Und dann so, ja, aber jetzt als allererstes macht es für mich keinen Sinn.
Ich glaube, das wird auch, das wird so ein bisschen hin und her gehen. Hoffe ich zumindest. Ich hoffe auch, dass man da einen Plan hat und sich da auch was überlegt hat. Also meine Theorie ist, dass es halt hin und her geht quasi. Erstmal gegeneinander, dann irgendwann miteinander und dann wieder gegeneinander, nämlich dann, wenn der Belt wirklich im Spiel ist. Und ich bin mir auch nicht 1000% sicher, ob man wirklich so weit geht, einen Jeff Jarrett ernsthaft ins Title Picture zu stellen. Weil ist er wirklich jetzt ein Main Eventer bei AEW die letzten Jahre gewesen? Nee.
Nein.
Er ist eine legitime Legende. Absolut. Man kann die Geschichte mit ihm toll erzählen, bin ich auch dabei. Aber geht man so weit, dass man ihm hier wirklich noch für diese Geschichte den Belt gibt?
Du kannst es ja am einfachsten lösen, indem du halt sagst, keiner möchte ihn im Title Belt geschehen sehen. Aber mach es so einfach so als Geschichte, dass er es irgendwie hinkriegt, am Ende diesen einen Kampf oder das eine Match zu haben, wofür er den Title-Shot kriegen wird. Wo er sein Titelmatch kriegt. Aber genau dieses Match wird ihn halt kaputt gemacht. Vielleicht kriegt er sogar so, ey, Gegner ist K.O., eigentlich würde er gewinnen, aber irgendeiner haut den Referee meinetwegen um oder sonst was. Das ist eigentlich, dass du sagen kannst, ich hätte ja, wärst du nicht gewesen.
Ja.
Klassisch, aber würde funktionieren.
Wird Jarrett Champion?
Nein.
Wird MJF Champion?
Ja.
Das werde ich heute häufiger machen.
Ich habe noch Swerve vergessen aufzulisten, ne, bei der Liste.
Hattest du genannt, ganz kurz.
Ah, gut.
Ja, kommen wir aber gleich noch zu.
Nee, MJF auf jeden Fall. Nein, der muss wieder Champion werden. Aber MJF, finde ich, der muss sich jetzt nach der Drehpause und nach dem Debakel mit Adam Cole, muss sich erstmal wiederfinden. Deswegen, er braucht jetzt wieder diese ein, zwei Fäden, wo er gerade die am Mike dann wieder richtig abliefert, während er auch vor Ort ist und nicht immer über die Leinwand.
Mhm. Mhm. Ist die Death Rider Story damit gelaufen, wenn Jon Moxley seinen Titel verliert?
Die ist jetzt schon gelaufen.
Die ist nicht jetzt schon gelaufen. Also ich weiß, dass sie.
Nein,
aber die sind noch da.
Ja, aber nein, ob ein Stable da ist oder ob die Storyline gelaufen ist, ist ja unterschiedlich. Aber also das Stable ist ja da, aber die Storyline ist halt für mich durch.
Okay.
Wenn er den Titel verliert, wird es halt so sein, dass es halt das Stable immer noch gibt. Ja.
Okay.
So mit Status Quo von jetzt auch, nur dass der Titel da nicht ist.
Weißt du noch, dass es mal Andeutungen der Elite gab, dass sie da nicht eingreifen wollten, als die Death Riders durchgedreht sind? Werden wir irgendwann mal die Fehde, die Elite gegen Death Riders noch bekommen 2025?
Eigentlich müsstest du es machen, aber es ist Das ist halt wieder dieser Punkt Logik. Wenn du genau Zuschauer dafür belohnen willst, dass du halt diese Andeutung machst, ich habe das damals so geliebt, dass die AEW-Wrestler zu denen sagten, hey, was macht ihr da? Das ist euer Roster, euer Laden. Ihr müsst eingreifen. Warum macht ihr das denn nicht? Man setzt daran an und erzählt es weiter. Ich glaube, was man wahrscheinlich machen wird, dass sie zurückkommen als Faces, indem sie sich halt nochmal gegen die Death Riders stellen oder halt Kenny Omega helfen oder sonst was. Und ich kann mir halt vorstellen, so ein Trios-Match oder so ein All Elite 4 gegen 4 Match nochmal.
So, ich habe nämlich meine Predictions, die laufen nämlich gegeneinander. Das ist ein großes Problem. eine Prediction ist, wir bekommen Kenny Omega gegen Okada. Vielleicht bei All-In.
Nein, nicht voll. Vielleicht, das ist gesetzt.
Okay.
Die dann Kamera war so, das ist gesetzt.
Aber das würde ja eigentlich bedeuten, dass der Kenny und die Elite bis dahin zumindest noch nicht so auf dem selben Stück Papier sind.
Naja, wir haben ja nicht gesagt, wann die gegen die Death Riders das machen. Also es gibt ja auch schon öfters mal im Wrestling die Storyline, ja, verfeindet und sonst was, aber dann raufen wir uns wieder zusammen. Oder wir haben wieder diesen einen Moment, der uns zusammenbringt. Beispielsweise, dass man halt sich gegen die Übermacht wehren muss und dann so, eigentlich hassen wir uns, aber wir stehen gerade zusammen. Das ist wichtiger als das andere. Also das kannst du schon erzählen. Ich weiß auch momentan bei Okada gar nicht mehr, wo er Heel ist.
ja, das stimmt. Das stimmt. Aber
also Okada kannst du auch schnell switchen zum Babyface. Das Schlimme ist halt, was du nicht machen darfst, ist ja, dass die Elite dafür verantwortlich war, dass Kenny Omega da ins Krankenhaus gefahren wurde.
Naja gut, ja, die haben ihn ja, wollte ich gerade sagen, die haben ihn ja da übelst verdroschen und.
Du darfst halt nicht vergessen. Wenn das vergessen wird, dann. Boah. Aber das wurde. Ja, ich traue es ihm leider zu, das zu vergessen.
Das ist halt wirklich das Problem. Ich würde, also auch da jetzt, Fantasy Booking und Wunschdenken ein bisschen mit dabei. Ich fände eine Fehde zwischen den Death Riders und der Elite absolut reizvoll. Und ich würde es auch geil finden, wenn Kenny Omega und die Elite über 8 Umwege wieder zusammenkommen. Weißt du, so Blut ist dicker als Wasser. Wir sind eigentlich eine Familie. Wir sind eigentlich beste Freunde. Ne? Kenny Omega aus irgendeinem Grund akzeptiert er das.
Das ist der wichtige Punkt. Ja. Sag nicht aus irgendeinem Punkt, sondern erklär es. Mach nicht diesen Fehler, es nicht zu erklären, sondern erklär genau, warum wir das damals gemacht haben, es tut uns leid oder sonst was. Erkläre, warum die wieder zusammenkommen.
Kann man ja, sorry, dass wir dich ins Krankenhaus geprügelt haben. Hey.
Ja, Adam Cole, der rauskommt von, ja, eigentlich war ich ein Arsch, aber eigentlich bin ich der Gute, weil ich war nur eher ein Arsch als andere ein Arsch.
Ja, aber ich fände es als Abschluss ich will auch diese Death Riders-Gruppierung irgendwann nicht mehr haben, bin ich auch ganz ehrlich. Ich würde mir da wünschen, dass man einfach sagt, pass auf, wir machen ein Stable Breaks Up-Match zu einem gewissen Zeitpunkt im Jahr, mach es bei World's End, dann macht sogar der Name World's End mal Sinn. Dass du sagst, entweder bricht die Elite, die ehemalige Foundation, die Basis quasi von AEW, trifft auf die Death Riders und ne, wenn die Elite und auseinanderbricht, dann bricht auch AEW auseinander quasi, als Symbol.
Haben wir jetzt noch ein Jahr Death Riders, meinst du? Das ernsthaft?
Es tut mir leid, aber es würde halt gut passen. Es würde passen.
Nee, aber was auch passen würde, wäre halt, welche Matchart gibt es normalerweise dafür bei AEW? Blood and Guts.
Ja.
Das ist dieses Standard, AEW würde genau das dahin booken.
Boah, aber ich finde Blood and Guts auch jetzt schon ausgelutscht.
Ah, ich mag das total.
Es ist halt, ich will nicht jedes Jahr. Dabei. Ja, aber ich will nicht jedes Jahr im Sommer aus irgendeinem dubiosen Grund eben Blood and Guts haben. Das ist genau das, was wir früher bei Hell in a Cell moniert haben. Das war das, was wir bei Bla moniert haben.
Nee, das soll auch kein fester Termin sein. Ich möchte, dass das nur eine Matchart wird.
Ja, ja, aber dann verschiebst du ruhig mal vom Sommer auch mal in Winter irgendwann.
Du willst echt ein Jahr Death Riders, ne? Also, jetzt mal,
ich
versuche gerade nur alles zusammenzubasteln, damit ich nicht ein Jahr als Death Riders habe, weil das Problem ist einfach, ein Jahr Death Riders, weißt du genau, wie das jetzt ablaufen wird. Wenn die Trios-Titel verlieren, Moxley ist dann da, so, es gibt immer wieder diese Standardeingriffe, die mir langsam auf den Keks gehen, weil das halt immer der gleiche Ablauf ist.
Es ist immer dasselbe.
Dann gibt es halt Promos, die nichtssagend sind, aber die halt über irgendwelche Schmerzen gehen, die man überwinden muss oder sonst was. Wheeler Utah wird irgendwann turnen. Er wird dann rausbrechen, wird vorher vermöbelt werden, kommt dann irgendwann zu irgendeinem Pop dann wieder. Der Pop wird aber verschwinden, weil man keinen Plan hatte mit ihm. Ja, aber weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst.
Ich weiß schon etwa, was so passieren wird. Also ich möchte Death Riders ein Jahr lang und auch Moxley Death Rider ist so. Ich weiß nicht.
Ich glaube, das wird noch ein bisschen gehen. Ich glaube nicht, dass man das so schnell fallen lassen wird. Naja, also ich schieb mal die Death Riders so ein bisschen beiseite, weil wir haben natürlich auch noch so ein paar Personalien. Du hast gerade auch schon den Christian Cage angesprochen. Was ist denn mit dem? Also wie viele Titelwechsel willst du denn dieses Jahr booken? Du willst den MJF haben, du willst den Christian Cage hat noch sein Dings, der Will Ospreay muss noch und dann vielleicht noch der Kenny irgendwann?
Nee, Kenny sehe ich nicht als Champion.
Okay.
Weil ich
Dave Meltzer
Kenny,
schon.
Kenny braucht den nicht. Ja, okay. Dave Meltzer sieht ja auch irgendwie jedes Ospreay-Match als 6-Sterne-Match. Also.
8.
Oder 8 oder 20, 30, immer mehr. Christian ist für mich der jetzt gerade mit diesem Championship-Vertrag der ideale Übergangs-Champion für ganz kurze Zeit, den du eigentlich genau in sowas gut nehmen kannst, um halt der wäre für mich der Typ, der halt sagt, ey, Darby Allin gewinnt den Titel und er löst dann sofort ein oder mit kurzer Verzögerung löst er ihn ein.
Mhm.
Und holt sich den nur, um dann halt anderes Babyface zu haben, was ihm dann den Titel abnimmt. Weil ich finde, Christian ist so für mich, das ist nicht negativ, das ist sehr positiv, so Mr. Sicher.
Ja.
Du gibst denen das Ding und du weißt, es wird funktionieren, weil er kann es verkaufen. Es sei denn, es ist halt gegen Hook. Und dann dein Gegenpart hat halt eine Ausstrahlung wie eine Kartoffel. Aber Christian wäre für mich halt der ideale Mann dafür. Und ich würde es auch gerne haben, dass gerade in diesem Jahr, wo es so viele Kandidaten gibt, dass Christian das immer wieder mal anteasert, aber es dann erst zum größten Glücksmoment passiert und dafür umso mehr Hass.
Wird
dieser Glücksmoment? Darby Allin hat doch bestimmt auch eine Vatergeschichte.
Garantiert.
Ja.
Wird? Hat er ja wirklich. Hat er ja auch.
Ja, siehst du, das ist dann Christian.
Ja.
Du musst das dann nehmen.
Aber wird dieser Glücksmoment oder die Story auch irgendwas mit Cope zu tun haben? Der hat ja zuletzt auch in Interviews angedeutet, dass es eigentlich mal ganz nett fände, nochmal mit Christian zusammen zu teamen und dass die Wege vielleicht über Umwege wieder zusammenführen könnten.
Das wäre für mich was so gegen Ende des Jahres. Dass vielleicht Christian irgendwann einen Moment hat, wo er wachgerüttelt werden muss. Ich glaube nicht, dass Cope dann ein Heel wird, sondern eher, dass Christian gegen Ende nochmal, ey, okay, fuck, der beste Freund, der hat mich rausgeholt, der hat mich wieder zu dem gemacht, was ich eigentlich bin, auf dem Boden der Tatsachen gut. Aber ob das dieses Jahr passiert, glaube ich nicht. Ich glaube, das ist was für 26.
Ich habe mich halt, ich glaube, das hat jemand auf dem Discord geschrieben. Da war die Theorie, dass sich quasi Cope die Unterstützung von Christian holt, weil er der Einzige ist, den Cope quasi gut genug kennt, der genauso evil und sadistic und verrückt ist wie die Death Riders. Und deswegen holt er sich den wieder an die Seite. Das ist zwar der beste Freund sozusagen, aber der...
Schon wieder die Death Riders.
Oh. Ja. Ich fand das so im Ansatz gar nicht so verkehrt, wenn ich ehrlich bin. So die Erklärung zumindest dahinter, weshalb man sich dann doch mit dem man sich da schon die letzten Jahre die schlimmsten Matches geliefert hat, warum man sich zu dem wieder wendet.
Die Frage ist, eigentlich ist es so klassisch Wrestling-mäßig, dass du sagen müsstest, wie lange ist die Vertragslaufzeit von Copeland und im letzten Jahr passiert es dann. Weil, warum sollte man es vorher machen? Eigentlich musst du es so machen, dass beide zeitgleich aufhören.
Ja.
Wenn du super Happy End haben willst. Und ich glaube,
das super. Läuft
dieses Jahr aus. Der Vertrag läuft dieses Jahr ja nicht aus. Also
ja, das stimmt.
Da sehe ich keinen Grund, warum man es dieses Jahr machen müsste.
Ja, schwierig. Schwierig, schwierig. Aber also dein Pick ist dieses Jahr Cash-In von dem Vertrag und Titelwechsel zumindest kurzzeitig zu Christian Cage.
Ja, ein Cash-In muss er ja.
Ja, ja.
Und ich würde auch sagen, er wäre für mich der perfekte Übergangschamp, weil ich finde es schade, wenn es diesen Vertrag gibt, quasi so gesehen erstmals in der Form, dann muss er eigentlich sitzen. Wenn du beim allerersten Mal nicht erfolgreich eincashst, dann ist es Banane.
Gut, gehen wir weiter hier mit den Personalien. Wir haben Will Ospreay gerade eben schon angesprochen, habe auch gesagt, Mensch, der muss eigentlich den Titel gewinnen. Ich habe in meiner jugendlichen Zerstreutheit, als ich das Handout hier zusammengestellt habe mit den ganzen Namen und aktuellen Storylines und möglichen Entwicklungen, habe ich gedacht, Mensch, Will Ospreay, Titelgewinn bei All In, Set, passt sofort. Und dann so,
ist oh nein,
es ist ja in Texas. Ja. Vielleicht kann man ihn noch einbürgern oder umbürgern und zum Texaner machen.
Danke, ich, Toni.
Ich glaube, das klappt nicht. Hätte halt gut gepasst. Zugleich haben wir jetzt aktuell offensichtlich eine Allianz mit Kenny Omega und Kenny Omega, der so ein bisschen mit der Elite natürlich ein bisschen aneinander geraten ist. Und dann Will Ospreay, der nach wie vor mit der Family mit dabei ist. Und Kenny Omega, der gerade mit der Family zugange ist. Wollen wir auch noch Kyle Fletcher drin haben, der mit Sicherheit einer der Breakout-Stars 2024 gewesen ist und auch noch einer von 2025 werden könnte.
Ich ganz viele Angst. Namen. Ich habe Angst. Ich habe Angst vor Standard-Booking. Ich habe Angst davor, dass man sagt, wir sind Kontrahenten. Will Ospreay macht ja momentan sehr viel auf diesen Sportsmanship-Charakter. Also sei es halt mit House of Black, dass er halt sagt, ey, ich stehe zu euch, ihr seid sportlich super, Kenny Omega, ich halte den Rücken frei, weil sportlich oder sonst was, dass du halt sagst, ja, es läuft auch das Match zwischen den beiden hinaus, aber lass erst einmal doch ein Tag-Team machen. Nicht offizielles Tag-Team, sondern einfach Tag-Team-Matches haben. Sei es halt bei Dynamite oder dass du halt sagst, ja, es wäre halt klassisch gegen Fletcher und Co.
Ja, gemeinsame Feinde, das ist ja nur, also Kenny Omega hat die Geschichte noch mit Don Callis und dann Will Ospreay ja genauso plus noch mit Kyle Fletcher obendrauf, also von daher.
Ja, dann machst du es aber so, dass die natürlich klassisch gewinnen und im Idealfall bringst du dann nochmal die Young Bucks zurück, dass die Matches gegeneinander haben. Die vier werden natürlich ein Tony Khan Rematch. Wo du halt weißt, alles klar, das muss ich booken. Ich würde es ja auch gern sehen wollen.
Das wäre auch ein Olaf Blecht Rematch.
Also Wrestler gigantisch. Nur es wäre halt dieses, ich weiß halt schon, was die nächsten Monate passiert. Das fände ich halt ein bisschen langweilig, gerade weil Will Ospreay, finde ich, ja gezeigt hat, oder die Stärken waren ja nicht nur die Matches, sondern dass er halt diesen Charakter gezeigt hat, dieses Verbissene und dieses, ich beiß mich rein, jetzt hin zu diesen, jetzt mit einem Buddy zusammen, das würde das ein bisschen aufweichen. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß, was du meinst, ja. Ich will aber nicht nur so ein Tag-Match sehen, ich will halt auch noch Kenny Omega gegen Will Ospreay nochmal sehen.
Das auf jeden Fall.
Gegen
das
Ende des Jahres.
Definitiv kommen. Also ich hätte halt lieber, dass man Kenny Omega gegen Ospreay nicht als Tag-Team zusammenwürfelt, erstmal, sondern bring das Match in Australien. Nimm das als Main Event bei Australien, ist zeitnah, würde ich mitnehmen, würde ich sagen, ey, habe ich Bock drauf.
Genau, das ist ja Grand Slam, ist ja 15. Februar, wenn ich mich komplett täusche. Und da habe ich ein anderes Match, was ich weiter vorne sehen würde, aber natürlich, ich sehe da Tony Storm gegen Mariah May als großes Match.
Hoffentlich kommt das.
Eigentlich musst du das bringen, genau. Aber man muss eigentlich auch da den Kenny Omega zurückbringen. Und Kenny Omega ist auch jemand, der wirklich, wenn du jetzt die Geschichte als gut erzählst, gerade dieses Comeback nach dieser lebensbedrohlichen Story ist gerade heiß und er ist gerade der, auf den alle Leute schauen. Der soll seine großen Matches haben, aber du musst ja eben auch noch ein bisschen Geschichte mit unterfüttern. Und das ist genau das, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Und dieses Standard-Booking wird ihm jetzt gerade eben nicht gerecht, wie du schon richtig gesagt hast, ne?
Genau, du kannst aber es auch leicht ändern. Also mach halt dieses erstmal, ey, du hast meinen Rücken gedeckt, nächstes Mal decke ich dir den Rücken, mach Promo-Duell, beziehungsweise das beim Reden, der eine sagt dann, ey, ich respektiere dich so sehr und so weiter. Und dann fällt ein falsches Wort. Und muss ja nicht beleidigend sein, sondern einfach von sagen, ja, aber ich bin halt der Beste oder sonst was. Oder ich bin Nummer eins, bla 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 bla. Irgendwie ein Wort, was den anderen triggert. Und der andere so, nee, ich bin es oder sonst was. Was hast du gesagt? Und das so, weißt du, was ich meine? Dieses Auftauchen. Auf einmal können da sehr schnell Emotionen reinkommen. Und dann kriegen sie mich. Was ich halt nicht möchte, ist halt jetzt über die nächsten Wochen zu hören, ey, du bist so toll im Ring, ich bin so froh, dass du wieder da bist. Ich bin auch froh, dass ich wieder da bin, aber du bist auch richtig toll im Ring. Ach ja, du bist auch toll im Ring. Wir kennen uns doch schon so lange. Ja, wir kennen uns doch schon so lange. Das will ich nicht, sondern ich will halt schon Feuer drin haben. Du kannst ja trotzdem Feuer drin haben und beide Faces lassen. Dass einfach wirklich diese Competition-Faktor beide so zerfrisst und so sehr triggert, dass sie halt wütend werden. Und in ihrer Wut, vielleicht machen die dann irgendwas Unbedachtes. Und dann hast du mich dabei, habe ich Bock drauf. Kenny Omega möchte aber bitte dann auch den richtigen Theme-Song haben, nicht den jetzt. Ich fand das schlimm, ne? Du hast auch bei der Quote gemerkt, so, ja.
Ich glaube, ein neues Theme wird er nicht bekommen.
Letzte da, was war das denn? War der auch in Japan?
Ja, ja, klar war in Japan. Das ist doch sogar von den Final Fantasy Komponisten ist das doch komponiert worden.
Ja, also
das ist sein Baby, glaube ich. Ne, ich fand das schon ziemlich cool. Aber
das ist kein Theme zum.
Es ist kein Wrestling
Theme. Da ist er.
Ja, es ist kein Wrestling Theme. Genau, so ein Theme ist es halt auch nicht. Das stimmt. Was man auf jeden Fall schon merkt, wir haben so ein bisschen Probleme. Wir haben zu viele große Namen und zu wenig World Champions quasi.
Noch mehr Titel.
Ja, genau. Nee, aber es ist halt wirklich so ein kleines Problem, was wir haben. Ne? Ich meine, wir haben auch noch, wie du schon angesprochen, wir haben noch einen Swerve, wir haben noch einen Hangman, wir haben noch einen Switchblade. Was machen wir mit den ganzen Namen? Wir haben auch noch natürlich International Championship mit dabei. Wir haben den TNT Championship von Daniel Garcia und so, Continental Championship. Verteilt man die einfach da so peu à peu da drüber, so wie es gerade hinhaut? Was siehst du da für Titelwechsel in der, bei den kleineren Belts, sag ich mal?
Also Swerve sehe ich nicht, beim kleineren Belt Swerve sehe ich erstmal gegen Ricochet-Fäden. Wo ich erstmal lobend mal wirklich mal sagen muss, Ricochet kann Charakter haben.
Mhm.
Ich hätte es nicht geglaubt. Und er gefällt mir. Der jetzt auch bei Dynamite, auch mit diesen Haha, ist nicht standardmäßig, aber gefällt mir. So ist es ist nicht so, wo ich sage, oh mein Gott, aber das ist einfach, ja, der gefällt mir, mach diesen Weg weiter. Mit Swerve wird er eine Feder haben, der wird ein Match haben. Habe ich total Bock drauf. Und Swerve ist halt für mich ein Kandidat, den haust du ins Main-Title-Picture in der zweiten Jahreshälfte oder im Sommer herum. Und dann bitte in Zusammenhang mit Adam Page. Weil das ist so das, was... Es ist halt so bescheuert. Es gibt halt... Das habe ich so tausendmal schon gesehen, aber ich möchte immer mehr davon. Und es funktioniert so gut. Und dann kann ja jemand anders dazu. Was so die Mittelcard oder generell die anderen Titel angeht, hört Syndicate wird auf jeden Fall Tag Team Champion werden.
Ja.
Und dann auch dominieren. Also die werden den nicht so schnell abgeben. Wo ich mir halt wieder Sorgen mache, ist standardmäßig, seit er da ist, Okada. Ich habe keine Ahnung, wo das hinführen soll. Also,
ja, also gegen Kenny, das nehme ich.
Ja, aber
das kriegen wir auch.
Sonst.
Außer
wo du sagen kannst, ey, das hatten wir in Japan, darauf bauen wir auf. Der Mann braucht eine Fehde. Und zwar eine vernünftige Fehde. Ich weiß nur noch nicht, gegen wen. Weil ich weiß nicht, wer vom Style her am besten zu ihm passt. Daniel Garcia sollte auch den Belt erstmal eine Weile tragen.
Ich, ganz kurz.
Das wäre so ein Ricochet-Belt für mich im Laufe des Jahres.
Ich habe mich gefragt, ob man dem Belt nicht Kyle Fletcher geben könnte.
Der wäre auch ein Kandidat dafür, definitiv. Also Fletcher, Ricochet, würde ich sagen, halten den Belt im Laufe des Jahres irgendwann mal.
Ich finde auch, dass Kyle Fletcher hätte es halt verdient gehabt nach den, also der hat Will Ospreay geschlagen. Auch da werden wir noch einen One-on-One bekommen, weil es wurde ja schon angedeutet, wir haben beide jetzt einen Sieg haben wir jetzt beide eingefahren, entsprechend brauchen wir noch ein Match mehr, werden wir auch kriegen, bin ich mir auch 100% sicher. Aber ich möchte auch, dass Kyle Fletcher wirklich noch, der soll für seine Mühen und für seine Entwicklung einfach belohnt werden, weil der bringt auch was mit und der ist auch noch ultra jung, dem gibt dem noch ein bisschen Zeit und du warst da wirklich ein Mainplayer. Bin ich ja, halt. Ja,
definitiv. Powers Hobbs im Übrigen ist auch ein Midcard-Title-Träger für mich.
Ja, wäre natürlich sowas, was man kann natürlich da relativ einfach zum Beispiel die Fehde gegen Takeshita wieder aufgreifen, ne, die ganze Geschichte, ne, ehemalige Family und so. Aber ich mag Takeshita lieber als Powers
Hobbs. Ich würde Takeshita gerne mal sehen, dass man den ein bisschen mehr pusht.
Bin also meine
dafür
meine
ist er zu gut.
Ja, ja, meine Angst ist bei Takeshita, dass er halt sich übernimmt. Ne? Er hat ja jetzt auch zuletzt gesagt, dass er jetzt ja auch quasi nicht nur DDT und AEW repräsentiert, sondern auch New Japan. Der Typ hält ja gerade zwei Belts. Da frage ich mich halt auch, wie gut man damit ihm planen kann, wie gut Tony Khan damit ihm planen will oder ob er halt quasi so wie so ein internationales Zugpferd quasi ist, was auf allen Hochzeiten tanzt, aber dann eher so für sich steht.
Man kann ja es so machen, dieses Zug fährt überall und dann halt nach und nach kann er auch die Titel verlieren. Dann ist er zur zweiten Jahreshälfte beispielsweise wieder frei.
Ja, das stimmt. Ich habe zwei Namen, die fallen bei mir irgendwo komplett durch. Und das sind Switchblade und Adam Cole. Ich weiß nicht, wo ich die hinstecken soll. Also mach die in eine Fehde, ist mir egal. Aber das sind beides so Namen. Ich finde, Switchblade hat sich solide entwickelt. Adam Cole ist kalt nach dieser ganzen Geschichte. Klar, du kannst jetzt mit Adam Cole so eine Trios-Geschichte anfangen, dann im weiteren Verlauf, ja, schön, Switchblade ist noch auf Titeljagd, aber irgendwie auch nicht auf dem Level, also weder vom Standing, noch von den Promos, noch von der Präsenz, da fehlt mir halt ein
bisschen was. Man hat ihn aber, bei Switchblade finde ich schon, dass er an Standing deutlich gewonnen hat, auch bei den Fans.
Das ja, aber und, er ist noch nicht da, so meine ich nein, das.
Nein, aber das muss er auch nicht, aber dieses, wir werfen ihn mal oben mit rein, hat ihm geholfen von ganz unten, weil für mich war halt Gefühl von der Reaction und von der Connection zu der Crowd, war da halt eher im Bereich Undercard, dass du den halt dadurch gehoben hast in Midcard. Und wenn er mal einen anderen Theme-Song kriegen würde, dann wäre ich sehr dankbar für.
Ist auch aus Japan.
Ja, aber das ist ja furchtbar. Also du hörst halt einen Song, willst eigentlich jubeln und denkst, boah, er macht das Ding aus.
Da wird es streng.
Ich finde, du hast, ja, aber ey, du kennst es doch selber. Es können manchmal diese Kleinigkeiten sein, die auf einmal jemanden overbringen. Und ich glaube, bei Switchblade fehlt nicht viel. Und ich glaube, so kleines Tuning würde schon reichen. Kleines Tuning wäre für mich anderer Theme-Song, andere Art von Entrance-Präsentation, beziehungsweise dass man diesen Entrance ein bisschen anders ausarbeitet, Darstellung, das kann schon viel, ja, viel machen, zum, von einem Wrestler zum, ey, das ist ein Star-Grad, so ein Star-Auftritt. Die Kleinigkeit und dann halt gib ihm mal noch eine richtig persönliche One-on-One-Fehde und dann ist das für mich auch jemand, den du halt dieses Jahr auch locker den TNT-Belt geben kannst.
Ja, also so mit, also einen von den kleineren Belts auf jeden Fall. Ja, aber ich sehe, ich hab mir jetzt halt in dem World Title Picture quasi. Also,
nein, nein, aber es können ja auch nicht alle im World Title. Aber wir haben eh schon sehr viele in diesem Bereich, die da spielen können.
Also
es ist ja auch nicht verkehrt. TNT-Belt kannst du auch gut repräsentieren. Also
ich könnte mir vorstellen, dass man den mit Okada fehden lässt. Die beiden kennen sich, noch aus Japan.
Ja, aber da hast du wieder dieses, ja, wir kennen uns aus Japan.
Ich sag nur, nein, natürlich nicht die Backstory, nicht als Backstory, aber so nach dem Motto, man mit denen, weißt du, die sind vertraut miteinander.
Ja, aber die Kommentatoren werden genau diese Story die ganze Zeit erzählen. Und du wirst auch haben, du kannst Okada nicht immer mit diesen, wir kennen uns doch aus Japan-Stories machen. Das, vor allen Dingen, damit hilfst du auch im Switchblade nicht, weil diese Story von Switchblade war in Japan das. Er muss hier ankommen. Er muss AEW ankommen. Das hat er jetzt halt nicht geschafft, dass er jetzt halt Storylines hatte mit, wir haben früher schon gefädelt mit da und da, sondern dass er hier angefangen hat, wieder oder erstmals eigene Fäden zu haben.
Mhm.
Und das musst du bei beiden machen. Deswegen, wahrscheinlich wird's passieren, also ich bin bei dir, wahrscheinlich wird's wirklich passieren, dass du sagst, Okada und Switchblade Fäden. Aber ich finde, beide sollten gerade auch als Motiv einen anderen Grund haben, warum sie mit jemandem fäden und mit jemand anderen fäden. Das würde beiden helfen.
Das stimmt. Weißt du, worüber wir vergleichsweise wenig sprechen? Über das Tag Team Wrestling, was ja früher wirklich mal so eine Marke quasi bei AEW gewesen ist. Mit den Young Bucks, mit den Best Friends, mit ganz vielen anderen Teams, die wir da gehabt haben. Du hast gerade das Hurt Syndicate angesprochen. Ich bin komplett bei dir. Die werden sich wahrscheinlich, also, wenn jetzt vor unserer Ausstrahlung noch eine Ausgabe wäre, hätte ich Angst davor, dass sich das Hurt Syndicate auf irgendeinem Weg noch die Tag Team Titles holen. Ich glaube, das wird nicht lange dauern.
Ja, und da ist das Allerwichtigste, dass man einen Plan hat dafür. Was dann? Also die sind nicht, ey, wie kommen wir dahin, sondern was dann?
Ja.
Weil du hast mit MVP jemanden, der so gut reden kann wie wenige. Das heißt, er kann eine Fehde verkaufen und Emotionen verkaufen. Und dann kannst du das Hurt Syndicate nutzen. Ich glaube aber nicht, dass man es macht. Die Tag Team Division wieder richtig aufzubauen. Die Tag Team Division hat ja das Problem nicht gehabt, ja, dass das Wrestling so mies war oder sonst was, sondern es gab keine Fäden. Es gab keine richtigen Tag-Team-Geschichten. Und wenn du keine Tag-Team-Geschichten hast, ist der Belt auch nicht so viel wert. Das ist bei Private Party, wo du denkst, ja, nette Jungs, aber gab es da eine Fäde, außer halt, wir wollen den Titel? Nein. Ich will wieder richtige Fäden. Und du hast halt genug Leute. Du hast halt FDA, wenn die Young Bucks wiederkommen, nimm die. Du hast ja auch noch andere Teams. Nutze das Hurt Syndicate, um sie halt dominant darzustellen, aber erzähle Geschichten mit MVP.
Ja.
Dann ist viel möglich.
Bin ich komplett bei dir. Und das fehlt mir tatsächlich auch. Ich finde, das Tag Team Wrestling hat was AEW spürbar von anderen Promotions abgehoben hat, vor allem auch von WWE, der Fokus darauf. Und manchmal sind die alten Tugenden halt auch gut. Besinn dich wieder darauf zurück. Mach genau das, was David gerade gesagt hat. Bau Fäden darauf auf. Versuche damit auch Charaktere zu erzeugen. Ich meine, wie sehr hat einen Adam Page zum Beispiel damals davon profitiert, mit Kenny Omega an der Seite gegen die Young Bucks zu fehden? Und was hat man daraus für einen Profit geschlagen? Da hast du halt eben diese Möglichkeiten. Mach das. Ich würde es mir wünschen. Ich würde aber kein Geld draufsetzen, dass man das macht. Das ist das Problem.
Ich sag mal so, Potenzial ist da.
Ja.
Mit MVP haben wir vor allen Dingen jemanden bei Tag Team, was ja auch was Wichtiges ist, der reden kann. Das hat nicht jedes Tag Team oder nicht jedes Tag Team reden. Dann erzähl Geschichten. Aber was du halt natürlich jetzt als Problem hast, ist beispielsweise, dass ein Cope sagt, ja, FDA und ich, wir sind eigentlich ein Trio. Du hast halt wieder dieses Problem Trios Belt. Ich glaube, der Trios Belt ist ein Mitgrund, warum die Tag Team Division so ein Problem hat. Weil du hast halt bei Tag Team könntest du halt sonst sagen, der Fokus von allen Teams ist diese eine Belt. Ist aber jetzt nicht mehr, weil jetzt ist halt die Hälfte der Division hat halt irgendwie noch einen dritten dabei, die dadurch halt noch andere Titel im Fokus haben. Und das ist halt aufweichen. Genauso wie halt, machen wir uns nichts vor, Malakai Black wird wahrscheinlich gehen.
Ja.
So, Brody King und Buddy Matthew Murphy, ja. Wie mag man ihn nennen?
Nicht Murphy.
wäre aber für mich halt auch ein logisches Team, was halt um den Belt auch fäden kann. Und die beiden können auch reden. Warum denn nicht?
Hätte ich auch genauso gesagt, ja. Hätte ich auch genauso damit reingeschmissen, ehrlich gesagt.
Ja, und das meine ich halt einfach, wenn es nach mir gehen würde, Fantasy Booking, Tony, hör mir bitte zu, Trios Belt wird gestrichen. Einfach komplett gestrichen. Es gibt irgendwie eine Geschichte, wo dann anschließend die Belts werden meinetwegen verbrannt oder in Säure getaucht oder sonst was. Und dann hast du so viele Teams im Roster, wo du sagen kannst, okay, der Fokus auf einmal von allen, bumm, auf ein einziges. Und das trägt das Hurt-Business. Syndicate, Entschuldigung.
Ja. Gehen wir davon noch mal ganz kurz weg. Ich habe noch so ein paar Namen hier.
Kommen wir noch mal zu Adam Cole.
Oh, come on, nee. Ich habe noch so ein paar andere Namen außer Adam Cole.
Warum? Ich wollte noch fragen, findet er wieder in die Spur im 2025?
Das hast du aus meinem Handout abgelesen.
Ja.
Ganz im Ernst, ich weiß nicht, was du mit dem gerade machst. Ich glaube, du gehst den Weg des geringsten Widerstands, du lässt ihn einfach mit Roderick Strong und Kyle O'Reilly zusammen und dann gehen die irgendwann nach den Trios-Belts.
Und ich glaube genau das, und das wäre für mich nicht der Weg des geringsten Widerstandes, sondern der schlimmste Weg, den du gehen kannst.
Ja, das ist halt der einfachste Weg.
Aber es ist der Weg in die Belanglosigkeit, weil siehe halt das Gauntlet-Match, wo halt die drei zusammen sind und einfach, es war allen egal. Und das Coole ist halt da wieder, Stichwort Fans vergessen nicht, kein Mensch kann mir sagen, ob die drei gerade Face oder Heel sind. Es ist unmöglich. Wenn du sagen würdest, ey, die sind doch Faces, die werden angefeuert. Also ja, warum isolieren sie dann Einzelpersonen in diesem Match und hauen auf die drauf zu dritt? Ja. Wie sie sonst nur Heels machen.
Warum verprügelt die MJF allein, der allein ist?
Ja, es ist einfach, das vergessen Fans nicht. Und was du eigentlich machen musst, ist, mach Adam Cole wieder alleine und bau ihn auf und gib ihm wieder einen Charakter und wahrscheinlich einen neuen Charakter musst du machen,
ja.
Weil das Ding ist so vor die Wand gefahren und ich habe halt Bammel davor mit dem Undisputed Kingdom, was du halt schon vor die Wand gefahren hast, dass du das nicht realisierst und wir 2025 das ganze Jahr über Undisputed Kingdom sehen, was nicht funktioniert.
Ja, ich hoffe, dass man sich da so ein bisschen einfach drauf konzentriert, lass die wresteln, das können die drei zusammen gut. Und dann gucken wir mal, wo der Weg hinführt. Wir haben aber noch ein paar andere. Ich habe noch zwei Namen, die ich hier reinschmeißen möchte, die ich vergessen habe tatsächlich auf dem Handout. Das heißt, du kannst sie nicht ablesen. Samoa Joe und Eddie Kingston. Eddie Kingston wird auch irgendwann Mitte des Jahres zurückkommen. Samoa Joe sollte auch irgendwann wieder dabei sein. Was machen wir mit denen?
Das Durchschnittsalter hebt sich.
Ja, ja, das stimmt.
Ganz ehrlich, mit Eddie kannst du alles machen. Also, mit dem kannst du halt alles machen. Ich kann es auch nicht bei dem vorhersagen. Den kannst du theoretisch gegen den größten Star oder den MJF direkt fäden lassen. Oder auch irgendwie in der Undercard und trotzdem würde es halt funktionieren. Also bei Eddie mache ich mir halt keine Sorgen. Und Samoa Joe, meine größte Sorge ist, dass er was mit Hook macht wieder. Also ich gebe zu, mein riesiges Problem letztes Jahr war halt Hook und es ist dieses Jahr auch. Und Joe kannst du eigentlich wieder als diesen. Ja, eigentlich kannst du ihn interessant darstellen, weil du kannst ihn, weil die Fans ihn lieben, als Face darstellen, aber halt als unfassbar brutale, zerstörerischer, dominanter Face-Darsteller.
Und das da Problem ist, halt ist da, dass fast schon das Roster überladen ist, ne? Also gerade in dieser Upper-Mid-Card-Region hast du halt inzwischen so viele Namen, die du damit reinschmeißen könntest. Ich habe gerade überlegt, wo stecke ich Samoa Joe hin? Ich wüsste es gerade nicht.
Du meinst von der Card her, von der Höhe her? Ich würde sagen, Midcard. Upper Midcard. Dass du halt immer sagen kannst, nach unten, nach oben. Aber nutze Joe am besten so, dass er nicht zu viel wrestelt. Und dass er halt eher Fäden hat mit irgendwie aufstrebenden Stars oder Stars, die du gerade aufbaust.
Ich würde gerne Samoa Joe gegen Takeshita sehen. Das ist so Wunschdenken von mir.
Ja, ich würde auch gerne Joe gegen Hobbs sehen. Ich will mein Heat-Match immer noch.
Das stimmt, das wurde uns noch verwehrt, da hast du recht, ja. Aber trotzdem, ich tue mich da schwer, weil es ist sehr, sehr voll, es ist sehr, sehr viel los und irgendwie muss ja auch jeder Platz bekommen.
Ja, aber war es bei Joe schon mal anders?
Nee, das stimmt. Orange also Cassidy haben wir noch gar nicht erwähnt.
Ja, Orange Cassidy ist für mich einfach, er ist Mr. Zuverlässig und wird das auch bleiben und der wird halt immer da sein, der wird seine Fäden haben, der wird aber nicht dieses Jahr ein Haupttitelgeschehen mitspielen. Nee. Muss er aber auch nicht.
Ja, ich glaube, den kannst du halt noch mal in den Midcard-Belt mit reinschmeißen, allein auch als Dankeschön, die Leute nehmen den an. Ich fände es auch gar nicht so schlecht, wenn der auch mal zwischendurch mal für ein, zwei Monate, der darf sich auch ruhig mal ein bisschen erholen, der arme Kerl, weil der gefühlt mal locht, der seit 5 Jahren durch, so ungefähr. Nimm den ruhig mal auch mal zwischendurch mal da raus. Deswegen, da.
Ja, und gib ihm wieder seinen Continental Title.
International Title war das, oder?
Ja, aber jetzt ist er Continental, oder nicht? Wurde umbenannt.
Nee. Continental trägt Okada, AW International Championship trägt Takeshita.
Takeshita. Nee, da soll er sich den holen. Weißt du, ich meine, der gehört irgendwie zu Cassidy.
Ja. Da bin ich bei dir. Ansonsten, lass uns mal hier vielleicht mal den Blick rüberwagen zu den Damen.
Ja, ich dachte schon, machst du gar nicht mehr.
Was? Ja, wir haben nicht. Das Auffällige ist halt wirklich, wir haben natürlich quasi 6 Männer-Champion, aber nur 2 Frauen-Champions bei AEW. Wir haben auch ein deutlich kleineres Damen-Roster. Ich muss es fragen, David. Brauchen wir einen Women's Tag Team Title zum Beispiel? Einen Women's Trios Title?
Alle Wrestlerinnen werden sagen ja. Ich sage nein. Und das ist halt genau so. Alle Wrestlerinnen, die du fragst, sagen so, ja, wäre schon toll für die Division und so weiter, aber als Fan weißt du, was da mit dem Booking passiert. Nein, weil ich finde, so wie es momentan ist, ist es genau richtig. Du hast den Haupttitel, du hast den Midcard-Titel. Das reicht völlig und vor allen Dingen, das reicht für dieses Roster, was wir haben, ist ja nicht das riesigste. Es ist aber mittlerweile echt gut. Also ich bin sehr, sehr happy mit der Women's Division. Und du hast genug Geschichten, die du erzählen kannst und dass du halt immer nicht immer dieselben Paarungen hast. Also bleib dabei. Ich sag also, bitte, dass du es genauso siehst.
Ich brauche auch keine Tag-Team-Titles, weil du hast halt auch keine Tag-Teams. Das ist das größte Problem, sondern du hast einfach einen ganzen Haufen Einzelwrestlerinnen und du musst erstmal anfangen, eine Tag-Team-Division zu formieren.
Nein, das wären zu wenig Teams. Es ist einfach. Eben. Es ist deswegen, nicht gut.
Ja, deswegen lass es mal dabei. Bin ich komplett dabei. Ich finde übrigens nicht, dass der TBS Championship, der, ich finde, da haben sie eine gute Wahl jetzt aktuell auch mit Mercedes Moné getroffen, weil ich finde, das ist schon mehr als ein Midcard-Belt. Ne? Der hat schon eine deutliche Gewichtung und das mag ich sehr gern. Und an Mercedes Moné können sich jetzt auch die jüngeren Damen abarbeiten. Das hat eine Chris Statlander geschafft und ich glaube, da gibt es auch noch ein paar andere Namen im Roster. Willow ist natürlich auch ein Name, die beiden hatten schon eine Fehde. Da sehe ich aber immer noch, dass man die beiden gegeneinander setzen könnte. Und ich sehe auch in Willow jemanden, die eigentlich auch mal den einen Belt verdient gehabt hätte im Verlauf des Jahres.
Ich würde sogar sagen, der Große.
Meinst du?
Ja, also ich finde, Willow hat halt einen Riesenschritt gemacht und sie ist gut. Ich habe mich bei Dynamite, das Frauenmatch war richtig gut, aber ich habe mich über eine Sache geärgert, weil du hattest die riesige Chance. Wir haben ja mit Adam Page und Swerve zum Beispiel diese Kontrahenten oder dieses Duo, wo du weißt, das kannst du auch in 2 Jahren oder 3 Jahren noch erzählen. Die Fehde funktioniert immer. Und dasselbe hättest du mit Statlander und Willow auch haben können. Wenn sie nicht hier gesagt hätten, hey, komm, wir arbeiten, ist ganz normal, alles okay. Du hättest einfach sagen müssen, da ist böses Blut auf ewig und immer. Dann hättest du genau diese Monsterfehde gehabt, die du immer bringen kannst. Ansonsten, Willow muss auf jeden Fall den Haupttitel irgendwann dieses Jahr holen, fände ich gut. Ich finde auch, was TBS angeht, ist ein Jamie Hayter für mich nächste Kandidatin.
Camille wird natürlich auch erstmal noch mitmischen, ne? Gegen ihren ehemaligen Boss. Ja. Auch das jemand, der da groß mitspielt. Ich kann mir auch vorstellen, dass ein paar hier wirklich so ein bisschen durchs Roster, im wahrsten Sinne des Wortes, fallen könnten. Ne? Also ich weiß nicht genau, wo ich zum Beispiel Serena Deeb jetzt auf lange Sicht hinstecken werde. Auch eine
Trainerin. Baker
zum Beispiel. Ja, Trainerin, ja.
Also Serena Deeb ist ja auch nicht mehr die Jüngste, muss man auch dazu sagen. Da läuft es für mich definitiv darauf hin, dass sie halt immer wieder mal eingesetzt wird, aber wird Richtung Trainerin gehen.
Ja.
Das ist auch okay. Britt Baker muss sich erstmal komplett erholen. Das wird lange dauern, und zwar von All In, weil das hat Nachwehen gehabt. Und sie muss auch am Standing Backstage anscheinend arbeiten. Und vor allen Dingen, weil halt die Konkurrenz jetzt so groß geworden ist. Auch mit einer Mina, die ja jetzt auch dabei ist. Kannst du auch immer überall reinwerfen und das passt schon. Aber wer nimmst du da noch? Wer holst du? Ich finde auch, wenn Sky Blue und Julia Hart wieder zusammen sind, eine von den beiden sollte auch schon in den TBS-Belt kämpfen.
Das ist halt das Ding. Und deswegen, ich glaube, dass wir im Damen-Roster, wo ja wirklich auch so im Vergleich zu den Männern noch weniger Platz ist, auch was so die Matches pro Show angeht. Da bist du halt wirklich am Rudern, wie du quasi alle unterbringst und wie du alle verteilt bekommst. Und das wird hier die große Aufgabe sein. Ich sehe nämlich auch eine Julia Hart wirklich auch da in den oberen Card-Regionen. Und ich fände es da auch zum Beispiel cool, wenn die eine Mercedes Moné entthronen würde und quasi auf diesem Weg wieder zurückkehren würde.
Ich sehe auch im Übrigen eine Essina bei AEW.
Das ist halt auch ein Punkt. Die ist schon lange überfällig, dass die darüber kommt, genauso wie eine Billy Starks.
Ja, also sie wäre für mich halt so Kandidatin, wo man sagt, erster Pay-Per-View des Jahres, mach Überraschungsdebüt. Ja. Oder Comeback, wie man es nennen will, egal. Aber auf jeden Fall, dass sie halt überraschend da ist und dann auf einmal, bumm, auch als Belohnung für ihre Arbeit.
Im Gegenzug kannst du dann eine Thunder Rosa gerne mal zu Ring of Honor schicken, zum Beispiel.
Ja, total. Warum denn nicht? Dann kannst du Ring of Honor wirklich mal sinnvoll nutzen, um halt auch Leute wieder zu rehabilitieren oder an sich arbeiten zu lassen oder bei anderen Wrestlerinnen halt Matchpraxis wieder zu geben.
Ja.
Warum denn nicht? Auch eine Ruby Soho würde ich zum Beispiel sagen, sollte sie nach der Babypause dann wieder da sein. Ja, warum denn nicht Ring of Honor erstmal?
Ja. Also. Warum nicht?
Nutzen es, aber es sind auf jeden Fall genug da. Und wenn ich picken darf, Prediction, auf jeden Fall Willow holt sich den Hauptbelt dieses Jahr irgendwann.
Ja, aber ich glaube, die Fehde zwischen Toni Storm und Mariah May, die wird erstmal noch ein bisschen gehen, wie ich sie gerade schon angedeutet habe. Ne? Da haben wir noch ein paar Ups und Downs, die da kommen werden. Ich glaube, das wird auch die größte Fehde werden, die wir bekommen und dann im Fahrwasser dessen halt eben noch andere Geschichten. Und ja, wie gesagt, die Namen sind da und ich bin auch bei dir. Also man hat da wirklich in den letzten Jahren gute Aufbauarbeit geleistet, um hier diese Promotion quasi an den Start zu bringen. Und ja, wenn man da so jetzt von Namen sprechen möchte, die man gerne noch hätte, ich bin da auf jeden Fall bei dir. Ich sehe auch eine Queen Aminata auf lange Sicht als jemanden, die da eine gehörige Rolle mitspielen könnte. Aber eine Athena musst du eigentlich hochholen. Dass man die bei Ring of Honor lässt, ist ein Luxusproblem, was man hat. Muss man ganz klar sagen. Ja, ich hoffe,
man verpasst den Moment nicht.
Ja.
Weil ich glaube, irgendwann ist es auch für eine Wrestlerin frustrierend, wenn die halt so abliefert und dann aber nicht ins Big Picture kommt. Aber ey, vielleicht erster Pay-Per-View. Also ich fände es fatal, wenn man das nicht in der ersten Jahreshälfte macht.
Ja, ich bin gespannt, welchen Weg man da geht, gerade weil du der eben hast. Aber ich freue mich auch auf jeden Fall auf die Weiterführung von Mariah May und Toni Storm. Toni Storm, dann nochmal Champion im weiteren Verlauf?
Musst du eigentlich machen für die Crowd.
Ja.
Weil wenn du es halt sagst in Australien, und so viel australische
Topstars. Ist halt nicht mehr lange hin, ne? Das ist so mein größtes Problem dabei. Das sind nur noch knapp 4 Wochen von heute an.
Ja, aber von der Logik her erklärst du es eigentlich jetzt doch schon ganz gut, oder
nicht? Ja, ja.
Du hast halt, okay, sie hat das erste Match als Rookie halt verloren um Platz 1 in dem Casino Gauntlet Match. Lass sie das Ding gewinnen. Und zwar durch irgendein Roll-Up, standardmäßig, als Rookie. Weil halt da irgendwie Chaos im Ring ist und sonst was. Und sie nutzt einfach diese Chance und staubt ab. Und dann fängt das an. Und dann im Idealfall erzählst du die Geschichte, dass halt vielleicht Toni Storm ganz langsam wieder wacher wird oder sich erinnert. Und Mariah May kann ja richtig schön bitchy sein. Und sie immer mehr so Pi sagt. Und eigentlich will Toni Storm als Wookie sagen, ey, ist das cool, Mariah May, oh mein Gott. Und dann nach und nach scheppert es.
Ja.
Da ein riesiges Kompliment an Toni Storm, wie die das durchzieht. Ne?
Ja, ja.
Irre.
Bock das stark. Ist schon gut. Ich bin halt gespannt, wie man die beiden zueinander finden lässt. Eigentlich hätte ich auch gesagt, Grand Slam, 15. Februar ist gesetzt. Jetzt gerade sehe ich es nicht so. Mal gucken, wie man da.
Ist zu schnell, meinst du?
Ja, genau. Das ist mir ein bisschen zu schnell. Aber ich lasse mich ja gerne ins Bessere belehren. Ansonsten,
was für ein Match würdest du denn dann booken für Toni? Weil Toni braucht einen großen Sieg. In Australien.
Schwierig, ne? Eigentlich Chris Statlander oder Willow. Das sind so die beiden Namen. Aber es ist natürlich dann so ein Babyface-Gemäsche einfach nur.
Ja. Und gegen Moné kannst du schlecht machen, weil das wäre halt die Geschichte, ja. Mariah May und Toni Storm ist noch nicht auserzählt.
Ja, deswegen. Also eigentlich musst du es irgendwie machen und musst dann noch einen Twist reinbringen. Ich bin gespannt. Eigentlich musst du es machen, aber gerade sehe ich es halt noch nicht. Aber es ist Wrestling und da haben wir schon ganz andere Entwicklungen gesehen. Genauso auch, wenn wir mal so noch über den Tellerrand hinausschauen. Wer könnte da noch wechseln? Wer könnte gehen, David? Das ist ja auch immer eine gute Frage, die sich zu Beginn des Jahres stellt. Malakai Black hast du schon angesprochen. Der scheint weg vom Fenster zu sein. Siehst du noch andere Namen? Haben noch Ricky Starks.
Ja, Ricky Starks ist halt eh schon gefühlt weg, ne? Also ich sehe zumindest keinen großen Namen als Abgang gerade dieses Jahr.
Ich bin gespannt, ob man, also Samoa Joe ist natürlich so ein Name, der bleibt. Aber mal gucken, wann wir den wieder zurücksehen. Ich weiß aktuell nicht, wie es um die Gesundheit von Keith Lee bestellt ist, der theoretisch immer noch unter Vertrag ist.
Da hatte ich letztens erst gelesen, dass er halt noch gar keine Freigabe hat und noch weit davon entfernt ist.
Ja. Das ist auch das, was ich im Hinterkopf habe. Insofern mal gucken, was man mit ihm da anstellt. Ansonsten bin ich aber auch bei dir. Klar, hast du mal so ein paar kleinere Namen, wo man sagt, ja, okay, die könnten auch mal, die Wrestlern hauptsächlich woanders. Aber ich sehe jetzt nicht unbedingt den Handlungsbedarf, dass man sich nochmal neu verstärkt oder auch nochmal neue Leute quasi entlässt oder so.
Ich glaube, das ist der wichtigste Punkt. Ich sehe halt keinen, wo du sagen würdest, so wie sonst, W ist wieder, ey, wir holen den. Ich sehe da keinen, wo ich jetzt sagen würde, ah, der könnte dieses Jahr wechseln. Oder also, den braucht man, den würde ich nehmen.
Ich sag mal ein paar Namen, die ich mir vorstellen könnte. Ich hab's schon mal angesprochen. Also Mike Bailey wird ja schon heiß gerüchtet, dass man den hier rüberholt. Wäre natürlich wieder jemand, der so spektakulär mit dabei wäre. Und würde ich auch gern da sehen, bin ich ganz ehrlich, weil der Stil passt auch zu ihm und AW passt zu ihm besser als NXT.
War schon so voll.
Ja, trotzdem. Ansonsten, ich würde gern David Finlay da sehen. Das ist so noch ein Name. In Josh Alexander wurde auch schon ein paar Mal gerüchtet. Den sehe ich aber nicht so wirklich da, weil den sehe ich tatsächlich eher bei WWE.
Ich wollte gerade sagen, das ist doch kein typischer AEW-Wrestler.
Ich glaube, da geht man auch da wieder den einfachen Weg und sagt, er hat ja mal ein Tag-Team mit dem guten Ethan Page gebildet. Ich glaube, da wird man irgendwann diesen Weg wieder zurückgehen. Würde für mich Sinn machen. Aber ansonsten...
Ruhiges Jahr, dieses Jahr, was Verpflichtung angeht.
Ja, da hast du noch ein paar kleinere Namen. Kevin Knight, dessen Vertrag soll auch ausgelaufen sein bei New Japan. Das wäre aber eher so ein, das wäre fast schon jemand, den du zu Ring of Honor stecken könntest erstmal. Aber haben wir da nicht so besonders krasse Wechsel. Außer es passiert halt wirklich noch irgendwas vollkommen Überraschendes, was bei WWE irgendein Vertrag ausläuft, von dem wir jetzt aktuell noch nichts wissen, nicht auf dem Schirm haben.
Aber da haben die doch auch nachgerüstet gehabt in den letzten
Jahren. Ja, ja. Die sind da jetzt
inzwischen nicht mehr so. Ganz auch, was Verlaufzeiten angeht, also.
Oder doch ein Baron Corbin, David.
Oh Gottes Willen. Ich hab echt Angst gehabt, dass ich die Meldung gelesen hatte von, ja, der ist nicht mehr da. Und dann so, oh mein Gott, bitte nicht. Und dann so, ey, ich lese kein Gerücht zu ihm. Gut.
Ja.
Nein, er würde auch gar nicht zu AEW passen.
Okay, auch da wieder, wir haben es beim letzten Mal schon gesagt, ne, schreibt gerne eure Predictions hier auch bei YouTube unter das Video, das wollte ich eigentlich schon am Anfang gesagt haben. Wie wir es auch schon beim letzten Mal gesagt haben, was sind eure Tipps, Picks, große Fäden, Matchausgänge, Main Events für dieses Jahr? Gern da eben reinschauen und dann bei uns auf dem YouTube-Kanal gerne schreiben. Da sind wir gespannt drauf, von euch zu lesen. Wir beenden jetzt an der Stelle den Podcast, David, mit einer Sache, die wir sonst gerne auch im Magazin haben, mit der Schnellfeuerrunde. Ich habe so ein paar Sachen zusammengeschrieben, wo du möglichst kurz und knapp drauf antworten darfst und sollst.
Ich antworte immer knapp.
Ja, ja, bist du bekannt für. Genauso wie Markus. Wir machen weiter. Shane McMahon taucht 2025 bei AEW auf.
Nein.
Nein, ich glaube auch nicht. Brock Lesnar taucht 2025 bei AEW auf.
Nein.
Nigel McGuinness gewinnt einen AEW Championship.
Auch nein.
Ein Ring of Honor Championship?
Du würdest es dir wünschen, aber ich sehe es nicht.
Nee, ich sehe es auch nicht. Ring of Honor Championship?
Nein.
Ach, David ist streng. Wir sehen Bryan Danielson zurück im Ring.
Für eine Promo. Also Match nicht, was ich mir halt vorstellen könnte, dass er in der Death Riders Storyline vielleicht irgendwann eingreift.
Möglich, ja, durchaus möglich. Ich habe so ein paar Predictions von anderen, von Usern gelesen, die auch schreiben, also Bryan Danielson nochmal gegen Tanahashi zum Beispiel im Ring. Ich könnte es mir vorstellen, dass man ihn nochmal sieht zu einem besonderen Anlass Ende des Jahres.
Aber wenn er, ja... Ich weiß nicht. Ich glaube, er ist klug genug zu sagen, ey, ich habe gesagt, Fulltime ist vorbei. Dann nimmt er sich vielleicht, wenn es ein Match gibt, ein einziges. Das muss aber schon richtig ballern. Und ich glaube nicht, dass Tanahashi jetzt für AEW am meisten ballert.
Nee, aber für New Japan.
Aber das, ich glaube nicht, dass er es bei New Japan machen würde, dieses eine Mal.
Weiß ich nicht. Wenn Tanahashi sich das wünscht, ich glaube, da ist dann Bryan Danielson auch sehr offen, was das angeht. Er ist auch für sein Retirement, auf seinem Retirement-Tour. Ich glaube, da wird sich, da macht ein Bryan Danielson für sowas als Wrestling-Nerd, der er nun mal ist, macht er, glaube ich, gerne eine Ausnahme für. Aber gucken wir mal. Ich kann mir das vorstellen, tatsächlich, dass wir ihn nochmal sehen, 2025. Machen wir weiter. Die Outrunners werden Tag-Team-Champions.
Puh. Ich sag mal nein.
Ich sag auch nein. Ich glaube auch, dass wir erstmal Hurt Business haben, dann sind irgendwann die Young Bucks wieder da und dann Undisputed Kingdom, Era, was auch immer. Tony Storm wird wieder Timeless.
Ich glaube nein. Und ich glaube, das wäre auch verdammt klug von ihr.
AEW kündigt eine internationale Stadionshow an. Für 2026.
Ja, all in, ne? Aber haben wir ja schon.
Das stimmt, das haben wir schon. Ich meine, eine weitere. Eine weitere große.
Ja.
Okay.
Also, nee, also Stadion ist das Schwierige.
Ja, eben.
Ich habe am Anfang gesagt, ich habe das Gefühl, dass AEW aus den Fehlern lernt. Wenn sie daraus lernen, machen sie es nicht. Aber ich fände es gut, wenn sie sagen, ey, wir machen noch ein Pay-Per-View international irgendwo. Das kann ich mir vorstellen.
Ja, aber das hatten wir dieses Jahr auch schon mit Wrestle Dynasty. Ja, aber ich könnte es mir vorstellen, dass man nochmal so
groß. Ich meine halt wirklich ein AEW Pay-Per-View.
Okay.
Ein richtiger und dann halt vielleicht Südamerika?
Das wäre mal exotisch. Mexiko
oder sonst was, weil einfach irgendwo, wo halt eine coole Crowd ist.
Das wäre exotisch. Kyle Fletcher schnallt sich einen AEW-Titel um.
Ja.
Ja, haben wir auch gerade schon gesagt.
Das ist in Stein gemeißelt.
Finale Frage. Kota Ibushi kehrt zu AEW zurück und bildet ein Team mit Kenny Omega. Also die Golden Lovers sind zurück.
Ich würde sagen, es wäre unklug, aber dann ist Tony da. Boah, ich sag trotzdem nein.
Also, beide ja, also Kenny Omega hat es ja schon so leicht angedeutet, zuletzt, dass er da noch jemanden hat.
Er hat also, ja mit ihm auch zusammen trainiert, muss man dazu sagen.
Genau, und in der New Japan Promo hat es auch schon so ein bisschen angedeutet. Also ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, das war ein Kota zurücksehen. Ich möchte ihn auch zurücksehen, wenn er in einer vernünftigen körperlichen Verfassung ist. Und die beiden noch mal im Team, ja klar. Bring die doch mal gegen die Young Bucks, das nehme ich sofort.
Weißt du, mein Problem ist, wenn du über Kenny Omega redest?
Was?
Das fühlt sich mal ein bisschen so an, wie so auf einem Stadtfest, wo irgendwie eine Band spielt, die man in den 90ern voll cool fand. Und man sagt irgendwie so, ach, noch mal das Lied. Und alles, was du aufzählst, immer so, ja, Kenny Omega, noch mal.
Ja,
noch
das
mal,
stimmt.
Noch mal. Dann denk ich so, ich will mal Kenny Omega was Neues sehen.
Ich würde auch Kenny Omega gegen Swerve nehmen, zum Beispiel.
Das wäre geil. Ich möchte auf jeden Fall, stell ich mal zwei Fragen. Nummer eins, wird AEW 2026 irgendwie eine Tour oder Weekly-Sendungen außerhalb von Amerika und Kanada aufnehmen?
2025 oder 26?
26. Und ich rede nicht vom All-In-Wochenende. Wenn
ja.
Sie mal international.
Ja, 26 ist der nächste logische Schritt eigentlich. So, ja, musst du eigentlich machen.
Okay, und dann Nummer zwei. Wird Swerve dieses Jahr wieder Champion, und zwar der Heavyweight Champion? Nein. Weißt du, was ich gut finde? Also, was im Grunde genommen eigentlich zeigt, dass man auch manchmal echt gute Sachen macht. Wenn jemand eigentlich schon lange kein Champion mehr ist, aber immer noch hot as fuck ist.
Ja.
Und das ist bei Swerve. Und eigentlich musst du es meiner Meinung nach irgendwann wieder, du musst ihn wieder auf Titeljagd schicken. Der muss wieder jagen. Nachdem er andere Leute kaputt gemacht hat und irgendwelche Ebenen zerstört hat, der muss dann wieder auf Jagd gehen.
Ja, aber ich finde, der hat jetzt sein großes Jahr gehabt. Der darf jetzt erstmal noch so ein bisschen, jagen. Aber ich will noch nicht, dass er Champion wird, weil ich sehe gerade ganz viele andere Namen davor, die auch dieses First Time brauchen. Und zum Beispiel der Will Ospreay braucht dieses First Time 2025.
Okay, dann Frage Nummer drei. Sehen wir dieses Jahr nochmal Swerve gegen Adam Page?
Boah, hast du mich nicht gerade dafür kritisiert, dass ich bei Kenny Omega immer sage, nochmal und du, komm hier.
Ja, aber bei denen ist halt der Vorteil, die haben in ihrer Fehde sich immer weiter gesteigert. Es war nicht so, das hatten wir ja schon mal, sondern nee, das geht immer krasser los.
Das ist genau mein Problem. Ich weiß nicht, wie die das noch steigern wollen und sollen, was sie zuletzt mit sich angerichtet haben. Also von daher, aber es ist ein langes Jahr. Deswegen sage ich, ja, wir sehen das Match der beiden nochmal gegeneinander.
Cool, nehme ich. Dann die letzte Frage. Hast du schon den Squee.de YouTube-Kanal abonniert?
Ja.
Ja, gute Schleichwerbung verpackt.
Sehr gut. Und wir kriegen kein Geld dafür, wollte ich an der Stelle nur gesagt haben. Nur Davids Dienste.
Ja. Aber wir brauchen wirklich Abonnenten. Wir sind ganz, ganz klein. Das wäre super toll.
Nur Davids Körper.
Mein Körper will keiner.
Okay. Ja, David, aber ich glaube, dann sind wir ganz gut durch hier, oder?
Ja, und das Schöne ist, wir haben absolut keinen Plan, was passieren wird im Laufe des Jahres.
Es gibt viele Möglichkeiten, das ist ja das Schöne an der ganzen Geschichte. Und man kann hervorragend zum Beginn des Jahres darüber rumspinnen. Und das haben wir ja auch sehr gut getan. Und ich glaube, wir haben auch schön diskutiert darüber, was die weitere Ausrichtung von AEW angeht. Das ist ja auch immer ein heißer Diskussionspunkt, nicht nur bei uns, sondern natürlich auch bei der Community. Da wird ja auch viel drüber gesprochen, was...
Warte. Jetzt muss ich mal reingrätschen. Habe ich noch nicht gemacht. Jetzt richtig. Letzte Frage. Schafft AEW 2025 die Kehrtwende und wird wieder heißer? Ich sag nicht heiß, ich sag heißer.
Nein.
Ganz trockenes Nein.
Nein. Das 2025 wird für mich so ein heißer, so ein bisschen, hoffentlich. Aber ich tue mich da wirklich schwer mit. Ich bin gerade dem AEW-Produkt relativ kritisch gegenüber. Da gehen unsere Meinungen so ein bisschen auseinander. Aber ich gucke es immer noch gerne für das gute Wrestling. Und die Pay-Per-Views sind immer mega unterhaltsam, auch wenn sie für mich viel zu lang sind. Aber die sind sehr, sehr unterhaltsam in der Regel. Wenn man, World's End war jetzt ein bisschen Ausbruch nach unten. Aber sie müssen halt, was wir anfangs angesprochen haben, die müssen die Geschichten zusammenbringen. Sie müssen die Charaktere schaffen. Sie müssen es jetzt auch schaffen, eigene Helden, eigene Figuren aufzubauen. Und damit kannst du dann auch wieder weiter nach vorne gehen. Und ich glaube, dadurch kannst du dann auch wieder heißer werden. Aber wie du gesagt hast, dafür brauchst du Konsequenz, dafür brauchst du Kontinuität und dafür brauchst du auch einen Plan. Und den hatte man leider zuletzt nicht so oft. Außerhalb des Rings.
Ja, ich hoffe ein bisschen darauf, dass so für mich ist das 2025 ein bisschen Übergangsjahr, wo ich glaube, dass man in die richtige Richtung geht und dieses Heißer wird dadurch erzeugt, meine Idealvorstellung als Wrestling-Fan, durch Max. Durch den Streaming-Dienst, dass man halt mehr Leute erreicht, dass dadurch die Hallen wieder voll sind, auch wenn es kleine Hallen sind, aber mir ist wichtig, dass einfach diese Hallen voll sind und dass du auch live diese andere Stimmung wieder hast, dieses intensivere.
Ich glaube, AEW wird es auch gut tun, wenn WWE wieder ein bisschen abkühlt.
Das stimmt.
Ohne dass ich jetzt WWE über den grünen Klee loben möchte, weil auch da gab es zuletzt jetzt nicht wirklich nur geilen Scheiß, muss man dazu sagen. Aber WWE ist halt momentan so viel präsenter und so viel größer auch überall, dass es schwierig wird für AEW da wirklich noch auch seine Momente zu finden. Und WWE ist gerade heiß. WWE ist jetzt auf der Road to WrestleMania, das heißt, da bleibt man auch heiß, gehe ich jetzt ganz stark davon aus. Letztes Jahr war es auch so, da hat WWE auch so im Sommer Richtung Herbst ein bisschen nachgelassen und genau das sind dann die Momente, wo eigentlich AEW rein muss. Und AEW soll eine Alternative sein, die sollen weiter ihr Produkt entsprechend präsentieren, die sollen nicht WWE Light sein oder sonst irgendwas, sondern es soll was anderes sein. Und als solches musst du dich auch präsentieren und du musst dich dann auch vermarkten, du musst die Geschichten entsprechend verkaufen und so weiter und so fort. Drehen wir uns im Kreis. Ich bin aber gespannt.
Ja, alle Jahre wieder. Nächstes Jahr haben wir denselben Podcast wieder.
Wahrscheinlich. Und ja, ich wünsche mir natürlich auch, dass AEW einfach heiß bleibt, weil das, zwei große Promotions in Nordamerika tun dem Wrestling gut und tun den Wrestlern gut. Insofern bin ich ja der Allerletzte, der sagen würde, AEW kann bleiben, wo der Pfeffer wächst oder so. Nee, das soll ruhig so bleiben. Und ich will auch, da sind viel zu viele tolle Matches, die ich noch sehen möchte. Das kommt auch noch dazu.
Kenny Omega gegen den.
Genau. Und Brian Danielson nochmal zurück, genau. Wir haben auch gar nicht über Jack Perry
die zum Beispiel gesprochen.
Die alten Herren. Ja, wir haben Jack Perry ganz vergessen.
Ja, aber bei ihm ist ja auch der Fokus ja erstmal ein bisschen raus.
Ja.
Der wird im Laufe des Jahres wiederkommen.
Ja. Ist auch irgendwie, weiß ich
nicht. Es können ja auch nicht alle im Fokus sein, muss man auch mal ehrlich sagen. Weil
das stimmt.
Fantasy Booking, was wir machen. Du kannst nicht zeitgleich alle Leute pushen. Das ist nicht möglich. Die Kunst ist ja bei Wrestling eigentlich als Schlusswort quasi, dass du im Laufe des Jahres immer wieder andere Leute im Fokus hast und immer wieder neue Spannungspunkte setzt und Wellen hast. Und dafür ist ein breites Roster sehr wichtig. Und ein gutes Booking.
Genau. Und da hoffen wir, dass wir das, deine Worte in Tony Khans Ohr.
Toni.
Es wird auf jeden Fall ein bewegtes Jahr. Ich glaube, wir werden hier noch viel diskutieren. Wir werden noch häufiger über AEW natürlich sprechen. Wir werden auch häufiger über WWE sprechen. Im nächsten Podcast sprechen wir über Retro-WWE 1994. Das gibt's dann am Sonntag. Und wenn noch mehr von uns haben möchtet, dann natürlich gerne auf Patreon Steady und bei den Kanalmitgliedschaften vorbeischauen, damit wir auch weiterhin hier so schöne Podcasts machen können und auch uns technisch weiterentwickeln können, weil, ihr habt es ja schon gesehen, ich habe auch ein bisschen aufgerüstet hier, bei mir sieht es ein bisschen anders aus. Bei den anderen werden wir auch noch ein bisschen aufrüsten, damit wir weiterhin.
Du bist ein richtiger Streamer geworden.
Ich bin, ja. Sowas von. Kauft Holy. Wie ein richtiger Streamer. So sieht's aus. Nein, aber wir wollen es ja da auch weiterentwickeln. Und ihr habt es ja auch gemerkt, wenn ihr uns auf YouTube verfolgt, wir machen da auch einfach viel, viel mehr Videos, als das jetzt zuvor der Fall gewesen ist. Also Standbild-Podcast gibt's jetzt nur noch ganz, ganz selten, sondern ihr seht uns da meistens schon in Bild und Ton, weil es halt...
Überlegen, was das für eine Umstellung ist. Wir ziehen uns jetzt Hosen an zum Podcast.
Echt?
Haben wir vorher nicht.
Deswegen.
Du hast keine Hose an?
Das hat doch der Plan, dass man mich nur von hier sieht.
Ich habe extra eine Hose angezogen. Ja. Verdammt.
Hast du das Memo nicht bekommen?
Ich lass den Wimpern baumeln.
No Pants Monday heißt das. Stichwort.
Und ohne Party.
Genau. So, jetzt reicht's. Wir sind durch. Wir freuen uns über jede Unterstützung, jedes Teilen und so weiter und so fort. Jeden Daumen nach oben, wenn euch das hier gefallen hat, was wir gequatscht haben. Ansonsten bis zum nächsten Mal hier bei Headlock, dem Pro Wrestling Podcast. Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.
Headlock, der Pro Wrestling Podcast.